Herzlich willkommen zur Fotophonie 204. Diesmal haben wir einen Gast dabei, der sich mit Fotoforen beschäftigt und zwar so richtig, richtig doll.
Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast-Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen. Genug der Vorrede, hier sind deine Moderatoren Frank und Dieter.
Jo, hallo, hallo, hallo und moin in die Runde, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute haben wir einen Gast in der Runde. Erstmal ist der Frank da, den begrüße ich gleich. Und der Andreas ist da. Und der Andreas ist Inhaber und Moderator und Admin und Mädchen für alles bei ein paar recht bekannten Fotoforen in Deutschland. Ich freue mich, dass wir ihn als Gast für heute gewinnen konnten, dass er uns mal ein bisschen Einblick in sein Leben und hinter die Kulissen so großer Fotoforen eben gewähren kann. Und noch ein bisschen darüber hinaus. Ich bin gespannt. Wir führen ein lockeres Gespräch miteinander und erfahren mal, wie der Andreas so dazu gekommen ist, was ihn bewegt, was er sonst noch so macht vielleicht, außer Foren administrieren und am Laufen halten. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Moin, Andreas.
Ja, moin. Moin aus, ja auch norddeutsches Moin aus dem Rheinland.
Du, genau, du stammst ja eigentlich aus Norddeutschland, weiß ich schon vom Vorgespräch, aber du bist jetzt in Bonn ansässig, ne?
Genau, also ich bin, das ist auch Teil meiner Vita, die wir vielleicht noch besprechen können,
ja.
Dass ich 1987 von Schleswig-Holstein nach Köln gezogen bin, um dort Fotoingenieur zu werden. Das ging leider nur in Köln.
Da kannst du mal sehen, ich habe den umgekehrten Weg angetreten. Nicht 87, aber auch so ungefähr. Gut, zu dir kommen wir gleich nochmal. Bleib bitte ganz kurz in der Leitung, wir haben ein paar Sachen noch vorneweg. Zum Beispiel kann ich den Frank zurückbegrüßen in der Fotophonie. Moin Frank!
Moin Dieter, moin Andreas, moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Du warst ein bisschen auf Reisen.
Ja, mal wieder.
Ja, schön.
Ich habe gerade so im Vorgespräch der Andreas schon gesagt, als du kurz nochmal ums Eck warst.
Ja.
Also es ist folgendermaßen, ich habe Rom und Barcelona hintereinander ohne Diebstahl und ohne, glaube ich, Corona-Infektion überstanden. Ich kann überall hinfahren. Also egal wohin, mir kann nichts passieren.
Das ist ja schlecht.
Genau. Also
nochmal auf Holz klopfen. Dass es auch so bleibt.
Auf jeden Fall. Das wäre schön. So, aber in der Tat, ich war ganz überrascht, dass das so gelaufen ist.
Sehr cool.
Besonders was den Diebstahl betrifft.
Ja, dass keiner stattfand.
Genau, weil ich hatte schlimme Sachen über Barcelona gehört.
Ja, das ist, also die Rambla ist ja nun weltberühmt für ihre Taschendiebe.
Richtig. Und die müssen auch was abarbeiten, so wie ich die Reisen, müssen die auch was abarbeiten. Die haben ja auch 2 Jahre lang wenig zu tun gehabt.
Na klar.
Die Jungs. Logisch. Aber ja, ist wirklich niemandem irgendwas abhanden gekommen.
Krass. Ja, die sind jetzt alle, haben alle umgeschult auf Sicherheitspersonal.
Das wiederum glaube ich nicht, weil.
Wäre aber ein Hammer, ne?
Ja, weil eine.
Die machen jetzt alle Corona-Tests.
Zum Beispiel. Vielleicht. Das ist auch eine gute Einnahmequelle.
Also alle sicher nicht, weil eine meiner Kundinnen, die war 2 Wochen vorher mit dem Pavel in derselben Stadt unterwegs und die schrieb mir bei der Anreise, wir sollen vorsichtig sein, ihnen wären 2 Fotorucksäcke geklaut worden. Ich habe mich gefragt, wie kann ein Fotorucksack geklaut werden? Also ich meine, den habe ich auf dem Rücken. Den ganzen Rucksack, da musst du mich mit dem Rucksack klauen und auf der Rambla ihn hinstellen und sagen, ich gehe mal 100 Meter weiter ein Foto machen. Gut, dann weiß man das, dann ist es nicht geklaut, dann hat man den verschenkt.
Also ja, gut. Naja, aber in Wahrheit, ne, du setzt den ab, stellst ihn unter den Kaffeetisch,
ja, na klar.
Weil du denkst, so an deinen Füßen ist er sicher und dann ist ja der Trick von den Leuten, dass sie dich so ablenken, dass du es eben nicht merkst.
Gut, du hast vollkommen recht, aber deswegen ist es so, ich stelle ihn auch unter den Tisch, mache allerdings den Beckengurt um mein Stuhlbein und wenn du dann mit diesem versuchst loszulaufen, ich sag mal so,
dann ist der Arm
auf alle Fälle der Arm ab oder deine Nase ist ganz, ganz blutig, weil du wirst sehr erschrocken sein, wenn du versuchst, diese 75 Kilo von diesem Stuhl wegzubewegen. Wieder draufsetzen.
Wer sitzt denn auf deinem Stuhl?
Ja, na ich, weißt du.
75 Kilo. Na sicher, Frank, na klar.
So, ja, also natürlich solche ganz normalen kleinen Sicherheitsmaßnahmen sollte man schon treffen, glaube ich, wenn man dann so steht und unterwegs ist. Das ist ja ganz normal, dass man den Rucksack vorne trägt oder in der U-Bahn oder irgend sowas. Aber ja, wie auch immer.
Ich höre interessiert zu. Ich bin nächste Woche in Rom.
Ich habe beides überlebt, unbeklaut. Insofern, was soll mir passieren? Ich kann überall hin. Zur Not eben auch barfuß durch den Amazonas oder sowas.
Wow, ja, ich bin gespannt.
Richtig. Ja,
ich habe jetzt Kopfkino.
Ja, passiert hier manchmal.
So, haben wir Pausmitteilung?
Ja, haben wir natürlich. Zwar, damit wir nicht auf der Rambler irgendwas klauen müssen, um unseren Unterhalt zu verdienen, haben wir ja unsere Unterstützer, die hier den Podcast über Wasser halten. Und das sind diesen Monat wieder Jens und Paul. Vielen herzlichen Dank an euch beiden mit eurem Dauerspendeauftrag bei PayPal. Das finde ich nach wie vor fortgesetzt klasse und kann nur jedes Mal sagen, danke, danke, danke. Das freut mich jedes Mal sehr. Das Tolle ist, der eine von den beiden Spendern, der kommt jetzt auch zu Wort. Der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt, der Jens.
Ach, guck mal.
Ja. Hallo Frank und Dieter. Ich wollte mich wieder mal bedanken für eure Darbietung der OM1, was die Spezifikation angeht, Zubehör. Und das Fazit war wirklich wunderbar. Deshalb habe ich eigentlich auch die monatliche Zahlung etwas erhöht, weil ich finde, Dieter hat da extrem gute Arbeit geleistet zur Nachbearbeitung und so weiter. Das finde ich richtig cool. Und da entsteht bei mir eine kleine Frage an Frank. Wie sieht's aus? Könnte man ein Webinar machen vom OM Workspace? Denkt mal drüber nach oder fragt mal einfach in die Runde im Instagram. Mal schauen, ob es da irgendwelche Leute gibt, die das vielleicht genauso sehen wie ich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst.
Jens, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Du weißt, dass wir mögen Sprachnachrichten. Der Dieter und ich ganz besonders, weil es das Ganze so ein bisschen interaktiver macht. So, wenn du fragst nach OM Workspace, es geht da damit los, ich müsste es erstmal installieren. So, insofern, ich sage mal so, von dem Webinar bin ich recht weit entfernt. Alle wissen das, ich benutze Lightroom und das sehr gern und ich mag, wie es funktioniert. Also vielleicht in so einem dunklen nächsten Winterhalbjahr, aber ich will nicht zu viele Hoffnungen machen. Im Moment von meiner Seite glaube ich eher nicht.
Es käme ja eben auch darauf an, wie der Jens gesagt hat, wie ist das Feedback dazu, wie viele Leute gibt es, die das interessiert. Ja, ne?
Ganz genau.
Das ist ja ganz wichtig.
200 Leute haben, die alle jetzt schreien, hurra, hurra, unbedingt Workspace-Webinare, dann wird schon einer von uns bereit sein zu sagen, ah, komm, wir setzen uns mal hin und arbeiten das mal eine Woche aus. Aber ich habe da eben so ein ganz kleines bisschen meinen Zweifel, weil ich weiß ja, wer die Community so benutzt.
Ja.
Und das sind halt einfach sehr, sehr viele Lightroom-User.
Ich glaube auch, das wäre der interessantere Aspekt, ne? Die Zusammenarbeit mit Workspace und Lightroom.
Ja, vielleicht.
Von jedem das Beste, so nach dem Motto. Könnte ich mir dann eher vorstellen. Aber ja,
genau.
Vielen Dank für die Anregung, Jens. Du merkst, wir denken drüber nach und ich bin gespannt, was für Feedback wir bekommen, ob sich Leute melden und sagen, ja, doch, Workspace, unbedingt, brauche ich. Macht bitte ein Webinar, Jungs. Dann motiviert uns das natürlich umso mehr, uns da ernsthaft einzuarbeiten.
Na klar. Ganz genau, ja.
So, dann habe ich in letzter Zeit viele andere Podcasts auch wieder gehört und mir ist aufgefallen, so eine Sache ist wieder in Mode gekommen, die lange Zeit eigentlich ja ein bisschen weg war, auch bei uns.
Ja.
Aber anscheinend muss man wieder sagen, wie wichtig das ist, dass bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts, heißt es ja jetzt offiziell, wie wichtig das ist, dass man da so Sternchen von den Hörern bekommt, wenn ihnen die Show hier gefällt, die Sendung. Und auch gerne mal eine Rezension schreiben, also einen Kommentar oder etwas zur Sendung. Also Apple Podcasts in dem Bewertungssystem. Das bringt angeblich den Podcast nach vorne, habe ich jetzt wieder mal gehört. Ich dachte, es wäre nicht so, aber alle Kollegen behaupten das jetzt wieder. Vielleicht gab es da eine Trendwende. Insofern, wer uns unterstützen möchte und vielleicht das nicht finanziell tun will oder mit einer Sprachnachricht, sondern halt so drauf ist, dass er sagt, nö, tippen ist mein Ding, dann tipp doch einfach auf 5 Sterne. Sag hier, die Folge hat mir besonders gut gefallen. Vielleicht noch kurz dazu, wieso oder was dir am Podcast gefällt. Und dann bringt uns das bei Apple Podcasts nach vorne. Das wäre doch super. Vielen, vielen Dank, sage ich schon.
Ganz genau so. Und es sind wirklich wieder auch die ganz Großen, die danach fragen.
Ja,
ist auch sehr deutlich aufgefallen.
Ja, ja. Deswegen, da wollen wir ja nicht hinten anstehen, ne?
Ist ja klar. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Dann habe ich noch was ganz Nettes. Und zwar hatten wir in der letzten Sendung darauf hingewiesen, dass bestimmte Powerbanks so eine Eigenart haben, nämlich die vom Hersteller Anker auf jeden Fall, dass man die so einstellen kann, dass sie nicht allzu schnell ausgehen, wenn zu wenig Strom entnommen wird. Das machen Powerbanks unangenehmerweise leider. Ich verstehe auch wieso. Klar, die sollen ja nicht laufen, obwohl kein Verbraucher angeschlossen ist. Dann legen die sich schlafen. Aber manchmal braucht man das ja, dass so eine Powerbank permanent Strom liefert, auch wenn gerade keiner abgenommen wird, aber dann in einer Minute wieder und dann muss sie ja noch an sein.
Ja.
Da gab es diesen Trick, dass man angeblich den Seitentaster bei manchen Anker Powerbanks etwas länger drücken kann oder zweimal. Und dann schaltet sie sich eben nicht ab bei geringem Stromverbrauch. So, und das hat Hartmut B. hat es bestätigt, weil der hat sich zwei Anker Powerbanks tatsächlich gekauft.
Okay.
Wieso, warum, ob das jetzt der Anlass da unserer Sendung war, glaube ich nicht, sondern der hatte die halt nämlich an und hat sie auch an der OM1 tatsächlich ausprobiert und kann eben sagen, die Anker Power Core 3 19K mit 45 Watt Leistung und die Anker Power Core 3 mit 60 Watt Leistung, die beiden Powerbanks, die können das mit diesem Doppelklicken auf die Seitentaste oder einmal länger etwas gedrückt halten, dann bleiben die an. Hat das ausprobiert und beide Powerbanks sind auch absolut geeignet, die OM1 zu unterstützen, weil sie liefern 9 Volt, 3 Ampere, auch über einen langen Zeitraum.
Okay. Mhm.
So, also Hartmut, vielen Dank für den Tipp, den Kommentar hattest du bei uns in der Fotofonie unter der Folge reingeschrieben, ganz klasse, ganz toll von dir und deswegen verlese ich den hier auch nochmal, damit ihn möglichst viele auch mitbekommen und hören. Mhm. So finde ich das richtig cool, wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns Informationen aus ihrem was sie ausprobiert haben, daran teilhaben lassen, wenn wir das dann verbreiten können, dann ist das für die ganze Community auf jeden Fall Mehrwert und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dankeschön, Hartmut.
Wunderbar.
So, wenn sein Name Hartmut B. ist, dann kann es sein, dass er auch bei mir in mindestens einem Forum Mitglied ist.
Da bin ich absolut
sicher. Also da haben wir irgendwo einen Hartmut B.
Ja, ja, da bin ich absolut sicher. Ich habe ihn da schon gesehen. Okay. So, wer nochmal diese Anker Powerbank-Empfehlungen nochmal nachlesen will, weil ich das jetzt eben zu schnell runtergerasselt habe, Episode 203 mit dem Titel Mangelware, in den Shownotes sind die alle aufgeführt und verlinkt. Das auch nur nochmal so als Service. So, und jetzt haben wir den Andreas oft genug gehört. Gerade hat er schon das Thema Fotoforen in die Runde gebracht und das ist auch gut so. Andreas, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass du hier live mitmachst.
Ja, thanks for having me, würde man jetzt auf Englisch sagen.
Ja, ist uns eine große Freude. Ich habe dich eben angekündigt und hoffe, das war korrekt, als Inhaber, Administrator und Moderator von diversen Fotoforen. Mhm. Mir persönlich ist am vertrautesten das olliforum.com und das Systemkameraforum.
Ja, wobei das Olli-Forum hat so ein bisschen, um direkt da kurz einzuschränken, da bin ich Administrator und Moderator, aber nicht ganz Besitzer, sondern das ist eine Veranstaltung, die von Olympus oder the company formerly known as Olympus, die jetzt OMDS heißt, das wird dort von OMDS finanziert, deswegen auch werbefrei und die zahlen mich für meinen Aufwand. Aber die anderen Foren, also Systemkameraforum ist sicher so am bekanntesten.
Ja.
Dann das Leica-Forum ist bei mir sozusagen die Mutter aller Foren. Dann kennen in Deutschland viele sicher noch das Fuji X-Forum und meine zwei jüngsten Gewächse sind das Sony Alpha-Forum und das Canon EOS R-Forum, was jetzt gerade seit ungefähr einem Jahr läuft.
Ja. Oha. Und Smartphone-Fotografie interessiert dich, glaube ich, auch.
Ja, da sind wir schon sehr tief drin. Das gehört zu den Projekten, die ich mal gestartet habe, aber die ich dann wieder eingestellt habe. Also ich skippe so zwei Projekte in zwei oder vielleicht auch noch mehr, aber die habe ich dann verdrängt. Aber ich hatte mal ein Forum zum Thema Smartphone-Fotografie gestartet und eins zum Thema Bildbearbeitung mit dem mittelschlauen Namen fotodoping.de.
Oh.
Das fanden irgendwie, den Namen fanden die Leute nicht so gut, ist nicht so gut eingeschlagen. Und deswegen habe ich die Themen dann sozusagen wieder zurück integriert ins Systemkameraforum, was bei mir so ein bisschen so eine Funktion als Hub hat. Also das ist nicht so markenspezifisch wie die anderen Foren, sondern mehr so mittlerweile so eine große Dachmarke für spiegellose Systemkameras und Smartphone und Kompaktkameras mit einigermaßen großem Sensor und Bildbearbeitung und alles Mögliche.
Ja, jetzt hast du das Systemkameraforum unter deinen Fittichen und die anderen Einzelforen, wobei die ja wiederum auch unter Themen im Systemkameraforum sind. Kannibalisiert sich das nicht gegenseitig?
Ja, tut es, aber das ist dann so, jetzt komme ich zu meinen wahnsinnig weitsichtigen Entscheidungen als Unternehmer. Ich kannibalisiere mich lieber selber, als dass das jemand anders tut.
Verstehe.
Also sehr gut. Das ist natürlich immer eine Abwägung und wie gesagt, mit zwei Projekten habe ich auch mal ins Klo gegriffen. Das sind ja Entscheidungen, die man trifft, wo man merkt, ein Thema kriegt so ein großes Gewicht und überlegt mir, wie sieht da sonst der Markt aus? Gibt es da schon ein Konkurrenzforum oder eine andere Alternative? Und wenn ich das dann absplitte, dann gibt es regelmäßig große Geburtsschmerzen, dass dann Leute sagen, ah, das Systemkameraforum wird so klein und alles wird abgespalten und das ist ganz schrecklich. Und ja, dann guckt man ein halbes Jahr später wieder hin, dann habe ich ein neues Forum, was schön wächst. Das Systemkameraforum ist auch noch immer gut unterwegs. Also ich biete halt viele Dinge an und es gibt überall so bestimmte Profile von Leuten, die gerne in dem im Systemkameraforum sind eher diejenigen, die gerne den Überblick behalten. Und es gibt halt auch Foren, wo sich die Leute freuen, dass sie wirklich nur mit anderen Fuji oder Sony oder Leica-Fotografen zu tun haben. Mhm. Für jeden etwas.
Ja, sehr gut. Wenn man dir so zuhört, dann hat man jetzt schon mit Sicherheit rausgehört, du machst es nicht so mal eben nebenbei und zum Spaß mal ein Forum aufgemacht und geguckt, wie es wird, sondern du hast da schon eine unternehmerische Weitsicht dahinter und eine Ambition. Du machst es wirklich professionell, diese Foren, die es da gibt, ne?
Genau, also ich habe da eine große Bescheidenheit. Also ich mache das seit über 20 Jahren jetzt, also je nachdem, wie man das rechnet. Ich glaube, Fotokina 2020 war so das erste Projekt, was ich technisch gestartet habe. Das ist nochmal eine Geschichte für sich. Ich greife immer noch daneben, also man hat so als Forumbetreiber, Moderator ganz viele verschiedene Funktionen, in denen man überall so mittelprächtig funktioniert und zusammen ist man dann, glaube ich, ein ganz guter Forumbetreiber. Aber ich habe immer noch eine große Bescheidenheit und dass ich immer wieder auch daneben greife, immer Projekte starte, die nicht funktionieren. Aber das ist auch, wie soll ich sagen, Teil des Unternehmertums und auch ein Stück weit Teil des Spaßes oder der Faszination, dass sich eben auch nicht alles voraussehen lässt, sondern dass man eben auch mal was Neues ausprobiert oder ein neues Medium ausprobiert, also Stichwort YouTube oder andere Dinge. Und unterm Strich so Bilanz, Zwischenbilanz jetzt, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie das Kind im Süßigkeitenladen, was immer wieder neue Dinge ausprobieren kann und sich dafür tolles neues technisches Equipment anschaffen kann und habe immer noch Spaß dabei. Meistens jedenfalls.
Das hast du dich eben einmal kurz versprochen, nehme ich an. Du hast gesagt, dein erstes Projekt war Fotokina 2020. Das kann ich nicht ganz glauben.
Nee, Entschuldigung. Da war eine 20 zu viel, das war die Fotokina 2000.
Mhm. Ich ahnte es. Okay. So, also Thema Fotokina können wir später nochmal ganz kurz drüber reden. Da gibt es ja eine Nachfolge.
Meinst du, wenn es uns zu gut geht, reden wir über die Fotokina, genau, damit wir wieder runterkommen?
Genau, damit wir wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, genau. Nee. Ja, also man sieht schon, du machst es mit Absicht und schon länger und ich nehme an, du verdienst deinen Hauptunterhalt damit, oder?
Genau, ja. Also ich habe hier eine kleine Firma, ich habe einen festen freien Moderator, einen festen Mitarbeiter und habe hier Bürogemeinschaft mit einigen anderen Leuten, die ganz andere Dinge machen. Ja, mittlerweile ist das ein ganz schöner Apparat geworden. Also als Kaufmann guckt man drauf und sieht auch so, was man an monatlichen Kosten hat. Das führt manchmal so zu lustigen Diskussionen, wenn ich irgendwo im Forum drauf mal dezent darauf hinweise, dass ich Geld verdienen muss. Dann fangen Leute mit mir an zu diskutieren, wenn ich dann schreibe, ja, meine Server kosten schon so Größenordnung 1.000 Euro im Monat. Da sagt jemand, ja, da gibt's aber günstige Angebote, da gibt's auch so Shared Webspace, das kriegt man schon für 10 Euro. Ja. Also die mir dann so ein bisschen so die Bonbons in den Mund reinzählen, wo ich dann schon mal, mittlerweile nehme ich das mit Humor, aber das ist schon ein ganz erklecklicher Kostenapparat, den man hier hat. Das ist aber über die Jahre sehr gesund gewachsen. Ich habe immer viele Dinge ausprobiert und so als Gesamtpaket funktioniert das sehr gut.
So ein bisschen das Phänomen der 80 Millionen Bundestrainer dann auf einmal, ne?
Ja, ja gut, das sind immer Einzelfälle und da habe ich auch erstmal Verständnis dafür. Das ist ja nicht wirklich 100% transparent, was ich so mache und man sieht nicht alles, was ich, womit ich Geld verdiene. Und wenn jemand so wahrnimmt, Forum, das betreibt jemand so als Hobby, dann wirken natürlich einige Dinge, die ich so tue, vielleicht ein bisschen seltsam. Aber wenn man dann so den Perspektivwechsel hinkriegt, sodass das hier eine richtige Firma ist und dass hier auch Mitarbeiter davon leben müssen und dass ich auch manchmal Rechtsanwälte bezahlen muss und dass dann auch so ein paar andere Dinge dahinter stehen, dann ist auch sehr viel Verständnis da.
Da bin ich gespannt, ob wir da von dir gleich dazu noch ein bisschen mehr vielleicht erfahren, was da so alles an Unbill manchmal droht und weswegen du Rechtsanwälte brauchst.
Aber ja, meine Pressesprecherin sitzt mir gegenüber, die wird dann streng gucken, wenn die natürlich auch bezahlt werden will, die wird dann streng gucken oder mit harten Gegenständen schmeißen, wenn ich Dinge sage, die ich nicht sagen soll.
Ja. Aber was du uns bestimmt verraten darfst, ist, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, Fotoforen zu betreiben? Das sind ja überwiegend Fotoforen, wenn ich es jetzt richtig verfolgt habe.
Ja, das sind nur Fotoforen, ja.
Hast du einen persönlichen Zugang zur Fotografie und bist dann in den Informatiktopf gefallen oder umgekehrt? Wie war das eigentlich so? Wie bist du auf die Idee gekommen, Fotoforen zu machen?
Also ich bin ja von Hause aus Fotoingenieur. Also wie gesagt, ich bin 87 ins Rheinland gekommen, um in Köln Fotoingenieur zu werden. Habe das auch erfolgreich hingekriegt. Habe lange Zeit das so in so ein, oder man muss leider sagen, das war als Studium, mittlerweile gibt's das nicht mehr in dem Format, ist das so ein Sammelsurium aus teilweise schon ein bisschen künstlerischen Themen, harte Ingenieurskunst, Mikroskopie, Holographie, damals Finishing-Technik war ein großes Thema, Tontechnik, Film, Video. Das war ein ganz großer Sammelkasten, wo ich dann eine Zeit lang im ganz technischen Bereich war, wo ich dann wirklich so als Laborratte mit Lichtwellenleitern versucht rauszukriegen, eine wie große Spannung auf bestimmten Brückenstreben ist. Also das war so richtig nerdig. Okay. Hab dann aber mitgekriegt, wo ich denn dann perspektivisch landen würde und hab dann gesagt, nee, ich orientiere mich doch nochmal um und bin dann eher so in den Medienbereich reingegangen. Hab dann eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Produktion von interaktiven Medien. Hab dann mal so alles abgeklappert, was es damals gab und hab dann auch den denkwürdigen Satz geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, Online-Medien werden sich nie durchsetzen. Das habe ich 93 geschrieben.
Ja, na klar.
Hab dann einige Jahre bei einer Agentur, kein Witz, Disketten-Multimedias gebaut. Also das war für die Druckvorstufe bei Agfa. Da habe ich irgendwelche wilden Sachen gemacht. Und dann stand 95 ein Mensch von der Bayer AG bei uns in der Agentur und sagte, da gibt's jetzt was Neues, es heißt Internet, könnt ihr das? Ja. Das war so ein Druckvorstufenbetrieb, die halt so ein bisschen Grafik und ein bisschen Multimedia gemacht haben und wir haben alle energisch genickt, weil wir hatten schon mal für ein NRW-Ministerium ein GIF gebaut und das zählte damals schon so als wir können Internet. Und dann habe ich wirklich im zweiten Halbjahr 95, ist kein Witz, habe ich mit einem sehr kleinen Team, also das war letztendlich dieser Mensch aus der Öffentlichkeitsarbeit und ich, wir haben dann zusammen den ersten Webauftritt der Bayer AG entwickelt. Kann man heute noch im Webarchive sich anschauen, bayer.com. Das war eine sehr interessante Erfahrung, wo ich auch viel über Großkonzerne und so gelernt habe. Ja, und dann habe ich 31. Dezember haben wir das Ding freigeschaltet, 95. Am 1. Januar war ich dann selbstständig mit zwei Partnern und wir haben gesagt, hey, wir machen jetzt eine große Webagentur, das gab es damals noch nicht, sondern wir waren die Corporate Design Agentur für Webauftritte. Mhm. Und unser zweiter Kunde war dann Leica. Das war so persönliche Kontakte, ein Freund von mir, der dort als Produktmanager war, hat mir sozusagen das Entree verschafft, dann gab es einen großen Pitch und dann sind wir Zweiter geworden und dann habe ich nochmal den Tipp platziert, weil die hatten das schön auf Pappen präsentiert, man sollte sich doch mal ein Dummy zeigen lassen. Und da hat die Gewinneragentur Gott sei Dank so sehr abgelost, dass wir dann quasi nachgerückt sind. Und dann habe ich zur Fotokina 1996, das war jetzt glaube ich korrekt, 96, haben wir den ersten Webauftritt für Leica gebaut, haben das dann auch betreut und dann kam 99 der zuständige Marketingmanager auf uns zu und sagte, hey, jetzt ist der aktuelle Scheiß gerade Chat und Forum, mach doch mal sowas. Und dann habe ich einen Chat installiert und ein grauenerregend schlechtes Forum-Skript installiert. Der Chat hat genau einmal stattgefunden, das waren so gefühlt die schrecklichsten 30 Minuten in meinem Projektleiterleben, weil das ein komplettes Desaster war, das hat nichts funktioniert. Und dieses Forum ja, gammelte dann so ein bisschen hin auf der Leica-Website und dann sammelten sich so die Leute und es wurden immer mehr und es wurden immer mehr und ja, irgendwann war das ein richtiges kleines Forum, was auf einem sehr seltsamen kleinen Perl-Skript basierte. Und dann ist man umgezogen auf die erste andere Forum-Software, die dann wesentlich besser funktionierte. Und dann, also wer mit der Leica-Historie ein bisschen vertraut ist, also das war einer der vielen Vorstandswechsel, der brachte dann einen Vorstandschef seine Webagentur mit. Und da hieß es dann, ja Andreas, du sollst das die Leica-Website nicht mehr betreuen. Und dann gab es einen neuen Webauftritt und war die Frage, was machen wir denn mit diesem komischen Forum da? Und dann wurde mir das in die Foto gedrückt und dann habe ich das auf eine andere Website platziert und wurde von Leica dafür bezahlt, dass ich dieses Leica-Forum jetzt noch weiter betreut habe. Während der Zeit habe ich nochmal als Leica-Projektleiter, nicht als Leica, sondern als Projektleiter in Agenturen und in Softwarefirmen gearbeitet, also war alles nur so nebenher. Und dann kam der berühmte Stephen K. Lee, das war ein neuer Leica-Vorstandschef, der da ziemlich hart durchgegangen ist und auch ziemlich viel Porzellan zerbrochen hat. Und er hat gesagt, das muss weg. Und dann stand das Leica Marketing da und sagte, ja, nimm du mal. Und ich, ja, okay, kriege ich denn Geld dafür? Und nee, du musst uns Geld geben. Das war so ein bisschen Pattsituation. Und dann irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, hier nimm und mach mal. Mhm. Hab so ein Gentleman Agreement, dass ich keine Werbung für Konkurrenzfirmen mache. Ja, und da gab es eine gewisse Eiszeit, wo ich dann das Leica Forum betrieben habe, aber zu Leica selber kaum Kontakte hatte. Und nach ein paar Jahren war dann auch Stephen K. Lee weg. Und dann, man hatte so seine persönlichen Kontakte, also viele Leute, die jetzt bei Leica so im mittleren, oberen Management sitzen, die kenne ich schon sehr lange, seit 96 und man duzt sich und kennt sich gut und hatte auch gute Kontakte und dann nähte man sich so langsam wieder an und jetzt arbeite ich wieder sehr gut mit Leica zusammen. Und so kleine Anekdote, ich glaube, die darf ich erzählen. Als der Dr. Kaufmann, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, als der, das muss so 2008 gewesen sein, Leica gekauft hat, das war, da haben wir uns kennengelernt auf der Photokina, da sagte er zu mir, ja, es wäre keine gute Entscheidung gewesen, das Leica Forum zu verkaufen oder abzugeben, sondern das hätte Leica mal behalten sollen. So. Aber wir haben jetzt so eine ganz gute, also wirklich ein sehr nettes, gutes Verhältnis. Also das Leica Forum ist unabhängig, aber wir arbeiten sehr intensiv mit Leica zusammen. Also das ist generell so eine gute Halbdistanz, wo, glaube ich, alle Parteien am meisten von haben.
Schöner Rundumblick, danke dir. Jetzt hast du eben gesagt, so ein Forum kann werbefrei sein, wenn es von jemand anderem finanziert wird. Das bist nicht du, weil sonst wäre es ja ein Hobby, sondern es muss ja immer eine dritte Person oder eine Firma eben sein. Jetzt habe ich eben rausgehört, Leica Forum war eine Zeit lang von Leica gesponsert. Olli Forum wird von Olympus, jetzt OMDS, weiter betrieben und du wirst als Dienstleister bezahlt. Mhm. Ist das das generelle Geschäftsmodell bei deinen Foren oder machst du auch klassische Bannerwerbung und so Sachen, um Geld zu verdienen?
Also verschiedene Einkommensquellen, sagen wir so. Im Oli-Forum hatten wir schon besprochen, das ist wirklich nur Olympus, die das finanzieren. Im Leica-Forum ist es so, dass wir viele Dienstleistungen für Leica erbringen, dass wir zum Beispiel Umfragen machen. Oder wenn es eine neue Firmware gibt für eine Leica-Kamera, dann suchen wir Beta-Tester zusammen, die Beta-Firmware installieren, dann uns die Bugs zurückmelden, wir konsolidieren das, wir klassische Unternehmensberatung, so eine Richtung geht das schon, wir reporten das dann zur Leica zurück, damit dort dann die Entwicklungsabteilung mit dem konsolidierten Feedback weiterarbeiten kann. Mhm. Das ist so eine Sache, die wir machen. Für Fuji machen wir ähnliche Sache, das nennt sich dann Customer Voice, dass wir regelmäßig Reports an die Firmen schicken, wo wir sagen, so, das ist das Zeug, worüber gerade bei Leica oder bei Fuji oder bei Olympus gesprochen wird. Und das ist so, wird dort, also die ganzen Produktmanager und Marketingleute sind alle sehr gut beschäftigt und die haben alle keine Zeit, um sich in den Foren rumzutreiben und dort mitzulesen, weil das teilweise auch, das wisst ihr wahrscheinlich auch, teilweise wild zur Sache geht und hoch her geht. Mhm. Und wir sind dann diejenigen, die das alles durchflöhen und dann so das konsolidieren und sagen, da gibt es ein Problem, was dort gemeldet wird, da gibt es ein kleines Problem, was dort gemeldet wird. Das scheint aber ein Bedienfehler zu sein. Und dort scheint es aber ein strukturelles Problem zu geben. Das ist jetzt sehr unabhängig voneinander von auch sehr kompetenten Menschen gemeldet worden, dass in der Konstellation dies und das passiert. Da solltet ihr mal drauf schauen.
Das ist ja deutlich mehr, als man so, wenn man einfach sich ein Forum von außen anguckt, jetzt erstmal vermuten würde.
Ja, also das ist jetzt so das Wichtigste, was wir jetzt für die Hersteller machen. Was man so nach außen sieht, ist natürlich die ätzende Bannerwerbung. Das gibt dann manchmal auch so Reflexe oder so Argumentation. Du willst doch nur so viele Klicks haben und du lässt uns hier nur so eskalieren, damit es viele Klicks gibt und du damit hier dir eine goldene Nase verdienst.
Ja, ist doch wahrscheinlich auch so.
Also, hab ich auch gedacht.
Kannst du jetzt mal ganz ehrlich zugeben hier.
Genau.
Ja, wir sind ja unter uns. Die goldene Nase, die went. Ja, nee, das ist keine goldene Nase. Ich habe mal kurz mich an die eigene Nase gefasst. Nee, also das ist alles ein nettes Zubrot, also jetzt Bannerwerbung, die ich ehrlich gesagt auch ziemlich ätzend finde, aber halt gehört auch zum Mix dazu. Was auch funktioniert, ist so Affiliate-Marketing im Softwarebereich zum Beispiel. Das ist ein ganz netter Einkommenszweig, aber das sind alles so, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind alles so, ja, so 10-15% Anteile, von denen man alleine nie leben könnte, die aber zusammen eben schöne runde 100% geben, von denen man gut leben kann. Und ich sag auch mal, die Breite von Einkommensquellen lässt mich dann einigermaßen entspannt bleiben, dass, wenn das eine mal nicht mehr funktioniert, dass ich dann von einer anderen Sache noch ganz gut leben kann.
Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, gerade beim Systemkameraforum, das ist ja auch kein Hersteller dahinter, ne? Das muss ja irgendwie finanziert werden über Werbung oder ähnliches.
Genau, also da.
Oder im Zweifel eben über Mitgliedsbeiträge, wenn man das anders lösen wollen würde. Aber da hängt ja keiner dahinter, der dich bezahlt.
Das ist ja, also Mitgliedsbeiträge gibt's auch. Also ich habe sogenannte Premium-Mitgliedschaften, zumindest im Leica, Fuji und Systemkameraforum, okay, wo die Leute relativ kleines Geld da lassen. Also ich nenne das jetzt mal relativ klein, so am Gesamtumsatz gemessen. Mhm. Für die Leute ist das eventuell schon durchaus richtig Geld. Mhm. Also ähnlich wie ihr eure Sponsoren habt, habe ich die Premium-Mitglieder, die mich so unterstützen. Die kaufen sich dann unter anderem eben auch die Werbefreiheit.
Okay. Jetzt habe ich heute Nachmittag mal schnell ins Systemkameraforum reingeguckt. Da bin ich normalerweise nicht regelmäßiger Leser. Und habe überhaupt gar keine Werbung zu sehen bekommen, obwohl ich nur als Gast da drin war. Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass ich Adblocker laufen habe. Also,
das könnte sein.
Tut mir leid, Andreas. Sorry. Ja, und beim Olli-Forum ist klar, dass man keine Werbung zu sehen kriegt, weil das ist das gesponserte Markenforum. Da läuft keine Werbeschaltung.
Können wir das vielleicht gleich rausschneiden? Also, dass du hier einen Adblocker benutzt, das könnte sonst als Tipp verstanden werden. In dem Ernst, ich weiß, dass es Adblocker gibt und ich habe auch mal versucht, eine Zeit lang da sozusagen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das bringt alles nicht. Also das sind auch so Diskussionen oder das ist dann so eine Eskalation, das will ich nicht. Ich mache eigentlich sehr transparent, womit ich mein Geld verdiene und dass es eben kein Hobby ist und wer davon, was davon finanziert wird und dass da eben auch das Einkommen für mehrere Haushalte dran hängt. Natürlich findet man immer Wege, jetzt auch die Werbung wegzudrücken oder wenn man eben Adblocker zufällig laufen hat, dann passiert auch das. Aber dem renne ich jetzt nicht hinterher. Also das ist so, es gibt den schönen Spruch, pick your wars, such dir aus, welche Konflikte du führen willst. Und ich habe mich entschlossen, dass ich den Konflikt nicht führen will. Das ist schlecht fürs Karma.
Verstehe, sehr gut. Bist du denn sonst noch irgendwie so tätig als Markenbotschafter oder Ambassador oder siehst du dich als Influencer, der dann über seinen Instagram-Kanal auch noch Sachen irgendwie an die Leute bringt und da finanziert wird? Oder wie machst du das?
Nee, gar nicht. Also das ist, also ich habe ja schon eine bisschen seltsame Funktion, sag ich jetzt mal. Also ich bin, was ich noch mache, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, sind die YouTube-Formate. Die habe ich mal eine Zeit lang fürs Systemkammerforum so standalone gemacht. Dann habe ich den Oli-Forum-Stammtisch an den Start gebracht, zusammen mit Nils Häusler von OMDS. Und für Fuji mache ich regelmäßig Live-Talks, wo ich bisher immer mit Fuji X-Fotografen, also den Ambassador-Programm von Fuji, mit den Leuten mich sehr interessant unterhalte. Da trete ich aber immer relativ neutral auf. Also ich bin kein Ambassador, weil das wäre ja auch komplett unglaubwürdig, dass jemand, der als Leica-Ambassador auftritt, plötzlich auch das Oli-Forum und Fuji Live-Talk macht. Ich bin bisher damit durchgekommen, auch jetzt bei den Herstellern. Sie scheinen es alle zu schätzen, dass ich eine gewisse Empathie für die Marken mitbringe, aber dass ich mich da jetzt nicht exklusiv festlege, sondern dass ich da, ja, so eher so die Plattform biete, wo man solche Marken vorstellen und diskutieren und vorführen kann. Und nicht, dass ich derjenige bin, der jetzt, ich könnte es auch gar nicht besonders kompetent jetzt die einzelnen Marken vertreten.
Was ist es denn, was dich jetzt wirklich motiviert und jeden Tag antreibt, das weiterzumachen? Einfach, dass du sagst, ja, ist ein cooles Geschäft, um Geld zu verdienen? Oder gibt es da noch einen tieferen Beweggrund, wo du sagst, ja gut, ist ja nicht von ungefähr Fotofachforen in den meisten Fällen?
Also ich habe vorhin schon gesagt, also es sind verschiedene Motivationen. Also erstmal, das ist mein Business, da lebe ich von. Und das ist immer so Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Meine Eigenwahrnehmung ist, ich bin eigentlich eine faule Socke. Gefühlt, also ich, wenn ich nicht gerade Abend Podcast mache, dann gehe ich auch mal 5 Uhr aus dem Büro raus. Zum Ausgleich laufe ich sehr viel und bin relativ viel für meine Familie da. So meine Wahrnehmung, wenn man meine Frau fragen würde, wäre das etwas anders, weil ich natürlich morgens, bevor ich dann um 8:30 ins Büro fahre, sitze ich da schon eine halbe Stunde und arbeite so Mails ab und ich gucke auch abends noch, was ist los. Am Wochenende bin ich natürlich auch drin und wenn wir im Urlaub sind, dann muss das auch immer ein Hotel sein mit einem WLAN oder irgendwas. Also das nimmt schon ganz schön viel Aufmerksamkeit in Anspruch. Auf der anderen Seite, ich kann es frei einteilen. Also das erstmal empfinde ich erstmal so, passt sehr gut zu meinem Lebensstil. Oder es hat sich sozusagen parallel entwickelt. Dann das auch so ein bisschen so, wenn man so will, ein roter Faden, der sich durchzieht. Also ich habe vorhin schon mal kurz über das Studium gesprochen, was ich gehabt habe als Fotoingenieur, was so ein Gemischtwarenladen macht. Ein bisschen künstlerisch, teilweise sehr technisch, teilweise sehr anwendungsbezogen. Es gab dann sogar ein Kunstgeschichte-Seminar, was man freiwillig belegen konnte. Also es war ein sehr breiter Strauß, wo dann auch die Leute in die verschiedensten Positionen gehen. Also sehr viele sind Produktmanager, aber ich kenne auch Kameraleute oder die wirklich künstlerische Dinge machen. Also das ist so dieses Thema zwischen allen Stühlen sitzen. Und das ist jetzt auch das, was mich so bei der Forummoderation oder nicht nur Moderation, sondern beim Betrieb von Foren mir sehr viel Spaß macht, dass das unheimlich viele verschiedene Anforderungen sind, zwischen denen man auch immer je nach Tagesform switchen kann. Also es gibt dann mal so Phasen, wo man sich über einen, mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber ich habe mal mich über einen Sommer eingegraben und habe gelernt, APIs zu programmieren oder zu nutzen und habe dann irgendwie einen wilden Hack gemacht, um eBay-Auktion zum Thema Leica abzugreifen und die dann zu präsentieren, um dafür dann Provision zu kriegen, was dann ein halbes Jahr super funktioniert hat, bis eBay dann die Konditionen geändert hat und war alles für die Katz. Mhm. Ich lerne unheimlich viel über SEO, über Affiliate-Marketing. Manchmal werde ich, also das kann ich nicht, aber ich werde so wahrgenommen von den Herstellerfirmen als Journalist. Also ich werde zu Pressekonferenzen eingeladen, ich bin auf Presseverteilern drauf. Also es ist unheimlich breit, was man so macht. Und es macht natürlich auch immer Spaß, mit den Leuten direkt zu tun haben, menschliche Verbindungen mitzustiften. Das klingt jetzt ein bisschen hölzern. Mhm. Das kann man vielleicht so ein bisschen an einem Erlebnis vielleicht aufhängen. Das war eine Fotokina auch, wo sich ein paar Leica-Leute am Leica-Stand getroffen hatten. Und wir sind dann abends noch zu irgendjemandem hingefahren, hier in der Nähe von Bonn. Und dann saßen wir zu fünft im Auto, ein Australier und drei Deutsche und ein Österreicher, glaube ich, und noch ein Brite, kann das sein. Ich glaube, das wäre jetzt ein sehr großes Auto. Jedenfalls war es international sehr gemischt. Wir stellten fest, wir hätten uns ohne das Leica-Forum nie kennengelernt. Mhm, wenn man dann so mitkriegt, dass man wirklich Freundschaften entstehen über solche Foren, das ist dann so das Sahnehäubchen oder so der wo man denkt so, ach Mensch, das so mit Steve Jobs zu sprechen, so der Little Dent in the Universe oder die kleine Delle, die man irgendwo reinschlägt im positiven Sinne, dass Menschen zusammenkommen, die sich sonst nie kennengelernt hätten.
Ja, das finde ich auch sehr faszinierend an solchen Foren und habe das auch schon mal ähnlich erlebt wie du und finde das auch immer sehr, sehr cool. Was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, ich war lange Zeit abstinent, was Foren angeht, so ganz generell, war dann eher so ein bisschen bei Facebook unterwegs, habe da jetzt auch wieder zurückgerudert, weil ich sage, so, tut mir auch nicht alles gut, was da so auf mich einprasselt. Und habe in letzter Zeit dann doch wieder mal das Olli-Forum, also olliforum.com, besucht, das ja von dir betrieben wird, und hatte festgestellt, dass da inzwischen ein anderer Wind weht und habe gesehen unter anderem eben, wie du, also du hast ja auch angestellte Moderatoren oder ja, freiberufliche, aber du selber greifst auch manchmal ein. Und genau, du hast es durch deine Tätigkeit, glaube ich, so habe ich es wahrgenommen, geschafft, auf die eine oder andere Art und Weise, dass es doch ein sehr vernünftiger Umgangston dort ist. Und wenn mal was droht abzugleiten, dann bist du präsent und hast eine sehr angenehme Art, wie ich finde, den Leuten klar zu sagen, was jetzt gerade falsch läuft und dass du das nicht möchtest und warum nicht. Aber das in einer Art und Weise, die ich durchaus charmant finde. Und dann trotzdem alle sagen so, ja, stimmt, Andreas, hast du recht, sorry, so, machen wir wieder ordentlich weiter, so nach dem Motto. Zumindest ist es mir so vorgekommen und das hat mich bewogen, da auch wieder ein bisschen mehr mich zu beteiligen, also zu lesen auf der einen Seite erstmal eine Zeit lang, dann auch mal wieder den einen oder anderen Beitrag zu schreiben. Und das finde ich ganz toll von dir, wie du das hinkriegst. Also das muss ich einfach mal als Kompliment hier an der Stelle äußern.
Ja, vielen Dank.
Weil das also, ist nicht so ganz einfach, dieser Spagat.
Nee, ja, das ist vom wahrsten Sinne des Wortes das, was eigentlich moderieren heißt.
Genau.
Aber es ist unfassbar schwer, weil alle auf einer anderen Seite von einem leuchtenden Bildschirm sitzen. Mhm. Ich glaube, das ist so die Herausforderung dran.
Das ist also das, was man jetzt hier so als meine entspannte, charmante, aber hoffentlich klare Art empfindet. Also jetzt, das ist jetzt so mein Idealbild, was ich von mir selber habe. Das ist ja auch abgeschliffen abgeschliffen klingt so negativ, sondern es ist halt Resultat von 20 Jahren, wie soll man sagen, Blut, Tränen, Schmerzen. Blut,
Schweiß und Tränen, ja, ja.
Blut, Schweiß und Tränen, danke, das war's, ja. Also, nein, das ist halt eine Mischung, um es jetzt vielleicht mal ganz kurz so auf den Punkt zu bringen, aus sehr vielen guten Erfahrungen und sehr vielen schlechten Erfahrungen und einem positiven Menschenbild ist das vielleicht dabei rausgekommen. Also wir müssen vielleicht disclosen, ich bin ja auch nur, wie soll ich sagen, der Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht. Du warst ja mein Vorgänger, Dieter.
Ja, tatsächlich, das Olli-Forum, ja, habe ich auch mal eine Zeit lang moderiert, das stimmt. Und von daher kann ich so ein bisschen abschätzen, wie es dir bei manchen Sachen geht und was das für Nervenstärke erfordert. Das war sogar damals, also danke, dass du dich daran erinnerst, überhaupt, wenn das hier aufs Tapet bringt. Das war tatsächlich die Phase, als das gegründet wurde, habe ich geholfen, das so ein bisschen mit aus der Taufe zu heben und die ersten 2 Jahre ja in Schwung zu halten, dass sich keiner die Köpfe einschlägt.
Also sowas ist die schwierigste Phase tatsächlich, also um ein Forum erstmal einen Start zu kriegen. Ich versuche das ja auch von Zeit zu Zeit mit wechselndem Erfolg. Und kleines Anekdötchen vielleicht noch, das ist ja ein Start gegangen Ende 2008.
Genau.
Und das war fast exakt zeitgleich, also ich glaube, dass im Dezember haben wir sozusagen den Vorläufer des Systemkammerforums gegründet, als Forum for Thirds. Das war so, Fotokina war die erste Micro Four Thirds Kamera rausgekommen. Und dann habe ich mit einem Partner zusammen das Forum for Thirds gegründet und dann kriegten wir mit, dass Oli das Oli-Forum gerade an den Start gebracht hat. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Mist, kompletter Griff ins Klo, haben täglich dann auch die Mitgliedszahlen verglichen, wo ihr weit vor uns lagt. Aber das lag vor allem daran, weil ihr, glaube ich, unter den ersten 1000 Mitgliedern habt ihr eine Kamera verlost.
Ja.
Und dann, als ihr die 1000 erreicht hattet, zogen wir langsam nach und jetzt spielen wir so in der gleichen Liga, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, das ist natürlich so ein Gimmick kann man sich natürlich erlauben, wenn man den Hersteller hinter sich hat und der auch sowas, so ein Bonbon mal ausloben kann.
Ja.
Und der sein Markenforum ein bisschen größer machen will, so vom Start weg, klar.
Ja. Um vielleicht den Bogen zurückzuschlagen, wie man ein Forum moderiert. Also du hast jetzt böser würde ich jetzt sagen, das war jetzt mal etwas, wo es gut funktioniert hat, und alles, wo es schlecht gelaufen hat, hat Andreas ja gelöscht. Ich habe da auch eine große Bescheidenheit. Also ich glaube, ich habe so meinen Stil gefunden, was gut läuft. Das bedingt sich auch gegenseitig. Wenn man einen bestimmten Stil hat, dann zieht man bestimmte Leute an. Mhm. Es gibt auch ganz andere Stile. Es gibt auch andere Foren, also den Rüdiger Hofner vom DSLR-Forum, und es gibt viele andere Forenbetreiber, mit denen ich teilweise freundschaftlich verbunden bin. Jeder hat so seinen Stil und dementsprechend entwickelt sich dann auch eine bestimmte Atmosphäre im Forum. Ich bin, was für einige Leute jetzt vielleicht auch im Olympus-Forum etwas anstrengend war, in so einer Übergangsphase, weil ich gesagt habe, Leute, übernehmt bitte selber Verantwortung. Also viele schlugen bei mir auf und haben gesagt, so, der hat was gemacht, was gegen die Regeln ist. Und da habe ich gesagt, ja, hast ja völlig recht, aber komm, mit Augenmaß, ich muss nicht jetzt überall dazwischen schlagen. Und da war dann eine andere Erwartungshaltung da, dass jemand, die waren halt einen anderen Moderationsstil vorher gewohnt, und ich habe das dann eben einfach anders gemacht, und damit habe ich mir nicht nur Freunde gemacht. Mhm. Ich würde sagen, aber das ist immer so eine Sache. Man hat dann eine Community läuft, wo die Leute auch gerne dabei sind. Aber mit einem anderen Stil hätte man vielleicht eine andere Community, die auch laufen würde. Da bin ich jetzt nicht der Auffassung, dass ich da derjenige bin, der den einzig wahren Moderationsstil irgendwie gefunden hat.
Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du morgens wach wirst? Versuchst du quer zu lesen in diesen Foren? Also das ist ja ein unfassbar viel Inhalt, der da aufläuft, also über so einen Abend hinaus und dann morgens. Und mir ist klar, du hast auch in den anderen Foren Admins, aber versuchst du dir einen Überblick zu verschaffen, was gerade so los ist? Oder wie müssen wir das vorstellen? Der Andreas wird morgens wach, setzt sich mit dem ersten Kaffee hin, hat das Handy in der Hand. Wie geht das dann?
Ich bin ein Mail-Mensch, also ich gehe durch meine Mails durch, und ich habe die Foren alle so eingestellt, dass ich in kritischen Diskussionen kriege ich quasi alles per Mail zugeschickt. Das heißt, da kann ich dann sehr schnell durchgehen. Da ist meine 14-jährige Tochter ist auch sehr beeindruckt, wie schnell ich meine Mails abarbeite. Und die ist entsetzt. Also sie ist jemand, die nur mit über TikTok und WhatsApp und so weiter, also Mail ist für sie sehr exotisch.
Ja, okay, was ganz, ganz Uraltes, ist klar.
So, und wenn sie dann bei mir sieht, dass dann, ich gucke gerade auf meinen Rechner, bei mir steht an meinem Mailpostfach 13.365 Mails ungelesen. Kein Witz, steht jetzt wirklich hier gerade bei mir ich kriege halt jeden Tag 200-300 Mails, von denen ich 190 so den Betreff und die ersten zwei Zeilen lese und das dann wieder wegschmeiße, und teilweise bin ich dann so schnell, dass die als ungelesen irgendwo weggehen. Deswegen diese Zahl bei mir im Postfach. Ich habe, glaube ich, oder das ist eben so die Erfahrung, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wo Dinge entgleiten können. Ich bin auch sehr stark darauf angewiesen, dass, klar, meine Moderatoren viel mitlesen. Das ist einmal Olaf, der bei mir fester Freier ist. Gruß gerade an ihn, der ist auch gerade an Corona erkrankt. Ich hoffe, wenn das gesendet wird, ist er wieder fit.
Ja, gute Besserung.
Gute Besserung, Olaf. So. Dann habe ich viele ehrenamtliche Moderatoren, die viele Sachen durchschauen, und ich bitte die Leute drum, wenn sie irgendwas sehen, wo es etwas schief läuft, die Beiträge zu melden. Das ist auch etwas, was ich erst relativ spät gelernt habe. Das machen viele Leute sehr ungern, weil sie das als Denunziation interpretieren und nicht als kurzen Hinweis, guck mal, Andreas, was da los ist. Und wenn ich dann diese Meldung kriege, dann kann ich sehr schnell entscheiden, oder ich kenne ja meine Pappenheimer, ich kenne bestimmte Themen, die eskalieren können. Ich weiß, wo man, wenn irgendjemand Vollformat sagt, in einem MFT- oder APSC-Forum, dann weiß ich, oh, den sollte ich jetzt auch abonnieren, diesen Thread, um das einzubremsen. Dann hat man auch so ein gewisse Erfahrung, Sprachstil, bestimmte Leute. Wenn jemand einen bestimmten Duktus schreibt, dann sagt man, oh, da gucke ich jetzt mal, ich werde jetzt nicht verraten, wie ich das mache, ja, aber es gibt dann so bestimmte Leute, die sich gerne mehrfach registrieren bei mir, und ich glaube, der Rekord ist bei 43 Accounts von einem User, der immer wieder sich registriert und immer wieder im gleichen Stil anfängt. Das kriegt man natürlich dann auch relativ schnell mit.
Klar.
Nordet den ein, signalisiert. Das ist dann wiederum auch jetzt eine etwas heikle Situation. Selbst wenn jemand gegen den Regeln verstößt, habe ich mir das so zum Prinzip gemacht, die hänge ich nicht hin. Also ich sage nicht, das ist wieder der und der Account und den, der wird jetzt wieder abgewatscht. Mhm. Das befriedigt dann zwar den Volksunmut, aber das ist einfach ein schlechter Stil oder so eine schlechte Atmosphäre, denn andere Leute wahrnehmen, hier werden Leute persönlich fertig gemacht, so wird das wahrgenommen. Mhm. Da ist jemand, ich habe viel Macht, also ich bin so ein well-meaning Dictator, ein wohlmeinender Diktator in meinen Foren. Ich habe sehr viel Macht, ich bin ja gleichzeitig Ermittler und Richter und Vollstreckungsbeamter. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass das nicht in so eine falsche Richtung geht, dass es so empfunden wird, da agiert jemand willkürlich. Und deswegen versuche ich auch, wenn ich jemanden gesperrt habe, trotzdem wird über den nicht hergezogen. Das ist schlechter Stil und nenn's Karma, das ist einfach schlechter Stil und bringt eine schlechte Atmosphäre in Forum rein, und das will ich nicht drin haben. Und mein Eindruck ist, das ist etwas, was relativ selten von den Usern ausgesprochen wird, aber wenn es kommt, tut mir das sehr gut, dass jemand sagt, boah, danke, dass das mal so gemacht wird. Das ist halt sehr unspektakulär oder nichts, wo man sagt so, wow, super, dass du dem einen draufgegeben hast, sondern wenn jemand sagt, ja, ist doch schön, dass jemand hier respektvoll miteinander umgegangen wird. Das wird relativ selten formuliert, aber das liegt auch in meinem Naturell, dass ich das auch zwischen den Zeilen rauslesen kann, und deswegen bin ich nach wie vor psychisch gesund und schaffe es auch ohne größere Mengen von Alkohol und anderen Drogen, das psychisch gesund zu tun.
Ja. Das ist auch wirklich, sag ich mal, muss man auch können. Das ist eine Gabe auch auf der einen Art und Weise. Also man muss die gesamte Grundeinstellung dazu haben und ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, so wie du, weil du sagst, jetzt 20 Jahre Erfahrung hast du auf dem Buckel. Die Amerikaner sprechen vom 10-Year Overnight Wonder. Also plötzlich findet man jemanden, der was total gut kann. Wo kommt der denn her? Ja, dass er das schon eine lange Zeit vorher machte, um so gut zu werden, das weiß ja keiner. Plötzlich fällst du halt auf. Es ist ja jetzt eine Sache, für gute Stimmung in einem Forum zu sorgen, oder besser gesagt, keine schlechte lange zu tolerieren und zu sorgen, so, hier, pass mal auf, das geht so nicht, das machen wir doch hier eigentlich anders. Und es gibt aber auch wirklich haarsträubende Dinge, wo du als Inhaber und Betreiber eines Forums ja auch, sag ich mal, rechtliche Konsequenzen zu befürchten hast, weil andere Leute sich nicht im Griff haben. Ganz einfaches Beispiel ist jetzt kürzlich passiert, habe ich gesehen, hat jemand einfach von einer anderen Webseite Inhalte zitiert in deinem Forum, um darauf hinzuweisen. Es war nicht böse gemeint von demjenigen.
Ja.
Wir gehen ja immer vom positiven Fall erstmal aus. Nicht böse gemeint, hatte da ein paar Sachen zitiert, weil er die toll fand und wollte die den anderen mitteilen. Davon lebt ja auch ein bisschen so ein Forum, weil das ist ja so eine Art virtuelle Kneipe oder Stammtisch oder wie man es nennen will.
Ja, meine Lieblingsmetapher.
Du oder deine Moderatoren, ihr musstet ja ganz kurz mal einschreiten und sagen, bitte die Inhalte so hier nicht zitieren, weil sonst kriegen wir Post vom Anwalt. Und du hast eben auch schon gesagt, du hast auch öfters mal einen Anwalt, den du benötigst und in die Spur schicken musst. Wie verhält sich das eigentlich? Wo ist da der Knackpunkt? Ja, wie gehst du damit um und was droht dir denn da so im schlimmsten Fall eigentlich?
Also jetzt muss ich mal kurz auf Klopfholzen.
Ja,
auf Holz klopfen.
Können wir auch tun.
Also es ist, ich habe einen sehr guten befreundeten Rechtsanwalt, das ist wirklich sehr, sehr selten, dass etwas passiert. Also ich musste einmal, das ist auch schon relativ lange her, tatsächlich einmal Geld bezahlen. Es war noch nicht mal eine Abmahnung, sondern wirklich nur, da hat jemand vom Kartendienst etwas rauskopiert, um die Anfahrtskizze zu einem Phone-Treffen zu visualisieren. Und das hat jemand irgendwie aufgestöbert und dann gab es einen Brief und dann zack so. Es ist halt ein rechtliche ständige Grauzone, in der man sich bewegt. Also Urheberrecht ist so das, was die allermeisten Dinge betrifft. Da gibt es immer noch sehr seltsame Vorstellungen. Wenn ich die Quelle nenne, dann darf ich das doch und die anderen machen es doch auch. Und auf Facebook wird es auch gemacht. Und da werden dann halt lustig irgendwelche Dinge gepostet. Da gibt es Graubereiche, die ich sage, okay, das übernehme ich. Dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Also wir haben ein Thread, wo die Leute ihre tollsten Bilderbücher vorstellen oder ihre tollsten Bildbände, von denen sie große Fans sind. Dann liegt da halt irgendwie ein Bildband von Ansel Adams und dann wird er einmal aufgeschlagen und mit dem Handy fotografiert. Das ist okay. Das ist streng genommen nicht okay. Aber wo ich sage, wenn da jemand kommt, ein Verlag, dann wird er mich erstmal anschreiben und dann kann man immer noch reagieren. Dann ist ein minimales Risiko und das übernehme ich gerne, weil sonst müsste ich diesen tollen Thread, wo tolle Bücher vorgestellt werden, die teilweise auch schon ewig lange vergriffen sind, müsste ich das dicht machen und das wäre echt eine Schande. Also das ist immer eine Abwägung bei solchen Geschichten. Der Fall, den du gerade ansprichst, ich glaube, das war noch so, das war in der Oberfläche nicht sichtbar. Das war aus einer Publikation des Axel Springer Verlages, genau, die sehr aktiv, also ich muss jetzt aufpassen, ich muss jetzt hier, wo steht mein Kamillentee? Stichwort Leistungsschutzrecht oder Artikel 13, wer sich an dieses Stichwort noch erinnert, da gibt es mal vorsichtig neutral formuliert, gibt es sehr große Firmen, die gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite Google, Facebook, Amazon und auf der anderen Seite Verlage, die alle mit sehr harten Bandagen kämpfen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und da besteht das Risiko, dass man als relativ kleiner Forenbetreiber zwischen diesen Fronten zerrieben wird. Und da muss man eben aufpassen, dass man so ein Zeug, was dann eventuell auch automatisiert irgendwo aufgefunden werden kann, dass man das aus den Foren rauslässt.
Ja, und dann gibt's ja noch die andere Variante, die einem auch blühen kann, dass sich Leute, sage ich mal, nicht einig werden über einen Diskussionspunkt und die ganze Sache abgleitet und dann persönlich wird und womöglich irgendwann Beleidigungen und solche Dinge im Raum stehen. Da bist du ja auch gefordert, dann spätestens einzuschreiten und zu sagen, stopp mal.
Gut, also wenn es wirklich ans Persönlichkeitsstrafrecht geht, also ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass es da verschiedene Straftatbestände gibt, so Verleumdungen, üble Nachrede und so weiter. Das konnte ich auch mal, bevor das in diese strafrechtlich relevanten Bereiche reingeht, greifen wir da schon als Moderatoren ein. Also in der Regel wird das dann von anderen Mitgliedern gemeldet. Also da gibt's auch Leute, die schon wissen, aha, da sollten wir jetzt mal Andreas Bescheid sagen. Das sind dann so teilweise ganz harmlose Eskalationen, wo jemand mal schlecht drauf ist und dann gibt ein Wort das andere und dann hat man großes Vergnügen, dann den anderen misszuverstehen. Muss man dann reingrätschen, aber das ist dann, ich sag mal, das ist wirklich Handwerk. Dann sagt man, Leute, so nicht, bitte nicht. Wenn du nicht an dich halten kannst, dann musst du mal auf einen stillen Stuhl für eine Woche und wenn es dann nur noch eskaliert, dann kannst du hier leider nicht mitdiskutieren. Also es gibt wirklich Leute, da muss ich auch persönlich erstmal hinkommen, es gibt wirklich Leute, wo ich sagen würde, mit dir würde ich echt gerne mal wieder ein Bier trinken gehen, aber in meinen Foren wirst du nie wieder einen Beitrag schreiben, weil du mutierst an der Tastatur zu einem unangenehmen Wesen. Das geht nicht. Das liegt in der Persönlichkeitsstruktur von Menschen, geht nicht.
Ja, wenn man so lange schon im Internet unterwegs war und ist, wie du, ich und Frank bestimmt auch, wir haben ja vielleicht auch alle noch die Erfahrung aus den Zeiten, als Foren noch als textbasierte Foren existierten und man mit RSS-Readern sich gegenseitig schrieb und sowas.
Mailinglisten, ganz toll.
Auch, ja. Aber es ist immer wieder derselbe Effekt. Egal, ob es ein webbasiertes Forum ist oder sonst irgendwas. Es ist immer derselbe Effekt. Man liest ja nur den Text, der auf dem Bildschirm leuchtet und interpretiert selber was hinein, was der Schreiber vielleicht gar nicht geschrieben hat, sondern nur das, was man lesen will jetzt.
Genau.
Auf der einen Seite. Und es sind halt eben nur Textzeichen. Man hat keine Mimik, keine Intonation, kein gar nichts. Und ich habe immer gesagt, Ironie im Internet funktioniert nicht.
Nie.
Führt immer zum Chaos. Wenn jemand ironisch irgendwas schreibt, funktioniert, ist der Anbeginn schon mal eines Chaos-Threads normalerweise. So, und da muss man.
Und da hilft auch kein lachender Smiley am Ende des Satzes.
Nee, der hilft da gar nicht. Genau, das wird nur noch als Provokation
im
schlimmsten Fall.
Ganz genau.
So. Und da ist es ja eben gerade wichtig, dass man hellwache Moderatoren und Administratoren hat, die in so einem Fall dann auch, ja, obwohl noch eigentlich, sag mal, am Horizont ist noch alles blauer Himmel und Wölkchen, aber schon sehen, okay, da muss ich mal ein Auge drauf halten und tatsächlich, wenn es dann hart auf hart kommt, dann spätestens einschreiten und sagen, so, jetzt kommt mal beide wieder runter, ihr missversteht euch da gerade.
Genau.
Also das zeichnet ja ein waches Admin-Team eben aus.
Ja, das ist, also ich habe ja gerade gesagt, das ist erstmal Handwerk, aber auch da habe ich eine große Bescheidenheit und das sind dann auch immer so die Kontakte, die man dann mal abseits des Forums hat. Also zwei Beispiele, der eine hat, weiß ich noch wie heute, ich glaube, das darf ich auch sagen, also mein User hieß Rehax. Also das ist, glaube ich, kein echter Name oder ziemlich sicher kein echter Name, so wahrscheinlich aus einem Asterix geklaut. Der sagte zu einem anderen im Forum, du Sauhund. So, und dem habe ich geschrieben, habe gesagt, pass mal auf, Kollege, den Ton akzeptiere ich nicht. Dann hat der ins Impressum geschaut, meine Telefonnummer gefunden und hat mich angerufen. Dann sagt er, vorab Entschuldigung an alle Bayern, die das jetzt ganz entsetzlich finden. Ja, nein, wenn ich den Sauhund nenne, da ist das ein Kompliment. Also in dem Moment, wo man den hört, wenn der sagt so, ey, das ist ein Sound, dann ist das auch eine Teil, also das war nicht negativ gemeint, sondern das war mit Augenzwinkern und so weiter, aber da fehlte halt Dialekt, Sprachfärbung, Augenzwinkern, fehlte genau das, was du gerade gesagt hast. Diese Dimension fehlte komplett und da kommt man auch drüber lachen und sagen, ja, komm, bitte nicht so schreiben und wenn dann irgendwie ein bisschen den Humor anders übrig bleiben und dann hat sich das zack aufgelöst. Ein anderer Fall, ein bisschen ernster, ich hatte einen User, der immer sehr meinungsstark war und auch sehr, sehr ja, deftig formuliert hat, der eskalierte komplett. Und ich habe den nicht mal eingefangen gekriegt und musste den irgendwann sperren. Da merkte ich, der hat sich mit einem anderen Account wieder eingeloggt. Und dann habe ich ihm geschrieben, pass mal auf, ich sehe dich, aber jetzt reißt du dich ein bisschen zusammen. So, das war dann mal so eben auch ein Entgegenkommen von mir, ich sehe das. Mach weiter, aber das darf jetzt nicht nochmal dann daneben gehen. Und dann kam nach diesem positiven Signal von mir, hat der mal seine persönliche Leidensgeschichte erzählt. Also das möchte ich jetzt hier nicht ausbreiten, nee, aber klar. Das war eine extrem schwere familiäre Situation, Erkrankung, Umfeld, das war auch schon so Anfang Corona. Das war echt schlimm. Und das Forum war für ihn ein bisschen überzogen gesagt, das einzige Fenster nach außen noch, wo er mit anderen Leuten kommuniziert hat. Und wenn dann so viel Grell und Ohnmacht und so weiter zusammenkommt, dann ist das eben so eskaliert. Der ist nach wie vor jetzt noch ein geschätztes Mitglied der Community, der immer noch gerne hinlangt. Aber wenn ich was von dem sehe, dann weiß ich schon, wie ich das einschätzen muss. Dann sage ich, komm, halt dich mal ein bisschen zurück, wenn du einen schlechten Tag hast. So, also das sind dann so jetzt so Negativerlebnisse, wo man merkt, da kann bei den Leuten auch ganz was anderes dahinter stecken. Also bei einigen merkt man mit, das sind teilweise Medikamentenprobleme, an anderen sind es Alkoholprobleme. Das kann ich jetzt hier so komplett anonym sagen. Also ja, ich bin gerade kurz davor, mich selber zu zensieren, weil das ist natürlich auch so das Übelste, was man im Forum wiederum sagen kann. Wenn jemand mal ein bisschen engagiert formuliert und andere, hast du deine Tabletten heute nicht genommen? Das ist etwas, wo ich extrem allergisch drauf reagiere, weil dann das so eine Tendenz ist, so den anderen zu pathologisieren. Das ist ganz schlimm, wenn man das so öffentlich macht, um das abzuwerten, aber es gibt das tatsächlich als Phänomen. Und da muss man eben auch eine große Empathie haben, dass einige Leute dann entgleisen und man ihnen helfen muss, da wieder zurück ins Gleis zu finden.
Garantiert wird mir doch häufig mal vorwerfen, dass du Zensur betreiben würdest. Wenn ihr so Beiträge macht, ja, Klassiker. Genau, so. Das passiert ja auf alle Fälle. Das passiert ja jedem, ne? Egal wo. Da kannst du 3 Leute in der Facebook-Gruppe haben oder eben 30.000 in so einem Forum. Du löscht den Beitrag, weil der unangemessen ist, beleidigend, rechtlich bedenklich oder weiß der geil was. Und irgendjemand kommt um die Ecke, der das gesehen hat, muss nicht mal der Schreiber sein und sagt, der Andreas, der zensiert uns hier.
Genau.
Wie gehst du damit um?
Also erstmal kennt ihr XKCD? Das ist ein Comic-Autor. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Könnt ihr vielleicht dann nochmal recherchieren in die Shownotes packen. Von dem gibt's einen sehr treffenden Comic, wo so ein Strichmännchen, das so sagt, wenn ihr in Foren gelöscht werdet und dies und das alles mal genau beschreibt, nein, dann ist das nicht Zensur, sondern es kann damit zu tun haben, dass du einfach ein Arschloch bist. Und dann so die Tür zeigt. Also man kann sich dann das jetzt sehr deftig formuliert, aber das würde ich ja nie sagen, sondern das ist ja nur zitiert jetzt. Nee, also man kann dann, das sind dann so Diskussionen, wo man dann schon weiß, wie es abläuft. Dann zitiert man immer den Wikipedia-Eintrag. Zensur ist, wenn staatliche Stellen bla 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 und das und das. So. Also mein Standardspruch ist, hier guckt euch das an, darum geht's aber eigentlich gar nicht. Fragt euch doch, warum ich das mache. Wenn das jetzt darum ginge, dass ich jetzt hier meine Meinung durchdrücken will, wenn du jetzt irgendwie etwas gegen mich sagen würdest und ich würde sagen, nee, du hast Unrecht und ich lösche das, was du gesagt hast, das wäre bedenklich. Ob das jetzt Zensur ist, egal. Aber ich mache das hier und das müsst ihr mir glauben. Ich mache das, damit das hier gut läuft. Ich mache das nach meinem Stil, nach meinen Regeln, die man auch nachlesen kann. Ich mache das transparent, was ich mache, soweit es geht. Das ist auch nochmal ein schönes Dilemma, da können wir gleich nochmal zu erzählen. Ich mache das im Interesse der Community. Damit kriege ich nicht jede Diskussion komplett eingefangen, aber das ist zumindest dann die Leute, die ja mitlesen, das muss ich halt immer wieder demonstrieren, dass ich das eben nicht aus Willkür mache, sondern dass ich einen Plan davon habe, wie eine Community funktioniert. Das ist nicht der perfekte Plan, aber das ist ein Plan, der für meine Foren sehr gut funktioniert, dass bestimmte Dinge eben nicht gehen. Oft wird ja auch gerne gesagt, du wirst ja bezahlt von den Firmen, was ja tatsächlich so ist. Also ich verdiene entweder direkt oder indirekt über die Firmen. Aber mein Standardspruch ist dann immer, es gibt keinen Ort auf diesem Planeten und in diesem Universum, wo so viel Kritik geübt wird an dieser Marke, Klammer auf, jetzt einsetzen, Leica, Fuji, Olympus, wie in diesem Forum. Das ist ein sehr schlechtes Argument, wenn du sagst, hier darf keine Kritik geübt werden. Natürlich, Kritik ist willkommen, aber sie muss halt respektvoll, gemäß den Regeln vorgebracht werden, dass die anderen auch noch Lust haben, weiter zu diskutieren.
Ja, keine Schmähkritik und im Idealfall nachvollziehbar. So, dann kann man darüber diskutieren.
Genau, genau. So, also jetzt ein Beispiel, was wir gerade, ganz aktuelles Beispiel. Es gibt sehr viele Leute, die sehr gerne eine OM1 hätten und sie nicht kriegen. Also es gibt diverse Threads, diversen Foren, wo diskutiert wird, wann habe ich in welchem Shop welche Kamera bestellt, in welcher Konfiguration, ja, wann wurde sie ausgeliefert, wer wartet immer noch, ja, wer steht angeblich bei welchem Händler auf einer
auf der
Warteliste.
Ja, ganz genau.
So, wo ich dann, ja, ich werde von Olympus bezahlt, ich habe dann, wenn dann so auf OMDS geschimpft wird und behauptet wurde, ja, die geben alle Kameras nur an ihren internen Shop und die Händler werden ausgetrocknet, wo ich sage, naja, guck doch mal hier, und das ist schon ein bisschen komplexer und es gibt halt, der Händler hat auch kein Interesse dran, 100% transparent dir gegenüber zu sein. Wenn er vielleicht zu spät bestellt hat und dir das nicht gesagt hat, wenn er doch seinen Buddy auf der Warteliste nach vorne gezogen hat oder derjenige, der noch 3 Objektive mitgekauft hat, nach vorne gezogen hat, das sagt der dir nicht. Mhm. Aber das wurde dann schon, es wurde immer wieder gesagt, Olympus ist schuld, OMDS ist schuld und die sind ganz schlimm und so weiter. Und da werde ich dann auch irgendwann mal ungeduldig und sage, Leute, Kritik ja, aber bitte sachlich fundiert und doch nicht hier auf Olympus so rumhacken, bloß weil euer Händler euch das so erzählt hat. Das, da werde ich dann auch schon mal ein bisschen deutlicher, weil das, wenn dann sich die Leute so ihre Welt bauen oder ihre Vorstellung bauen, dann einen Schuldigen ausgemacht haben und auf dem so rumwemsen, dann verdiene ich manchmal auch die Geduld und verlasse meine neutrale Warte, so jede Meinung ist zulässig. Versuche dann mal die Hintergründe zu schildern, und wenn dann jemand immer noch weiter sich in einem unverschämten Ton vergreift, dann sage ich auch mal, ich verstehe sehr gut, dass du sauer bist, wenn du keine Kamera hast, aber bitte in einem anderen Ton.
Jetzt hast du mir gerade einen riesengroßen Gefallen getan, ohne das zu wissen, weil ich hatte mir tatsächlich genau diesen Highlight-Thread, hatte ich mir hier mal notiert und wusste jetzt nicht, ob ich mich trauen soll, den anzusprechen. Diese Thematik, jetzt hast du es selber gemacht, sehr schön, weil ich habe das natürlich auch verfolgt und mitgelesen und mir gedacht, so ja, eigentlich müsste man sich so 2-3 Accounts machen und immer mal wieder so reinschreiben, sagen, ich habe bei dem und dem Händler bestellt und ich stehe auf Rang, hat er mir gesagt. Mhm. Ne? Das kann ja niemand nachverfolgen, was jeder einzelne Forenteilnehmer da so reinschreibt und behauptet, vielleicht im guten Glauben behauptet oder eben auch ein bisschen böswillig, das basiert ja alles auf, sag ich mal, Annahmen.
Ja, und da gibt es jetzt, es ist sehr, sehr, sehr komplex und gerade der Fotomarkt ist sehr, sehr schwierig, das muss ich euch nicht erzählen. Ja. Es gab, ich meine jetzt wirklich keinen konkret, aber es gab viele Händler, die gesagt haben, wir nehmen Olympus aus dem Programm raus, da läuft nicht mehr genug. Und es gab viele, die haben Olympus totgeschrieben und die haben sich nicht für die Marke reingehängt. So, jetzt ist plötzlich eine Kamera da, die alle haben wollen, und jetzt rennen alle hinterher, und das ist natürlich sehr einfach, Fingerpointing zu betreiben. Mhm. Aber es ist komplex. Auch bei OMDS im Vertrieb sitzen nicht nur Waisenknaben, die das Wohl des einzelnen Händlers im Blick haben, sondern die wollen Geld verdienen. Und da wird auch mit harten Bandagen von allen Seiten gekämpft. Da gibt es eben nicht so einfache Schuldzuweisungen, und da das ist mir dann schon wichtig, dann mal bei Menschen, die zu sehr versuchen, die Komplexität zu reduzieren, um einfache Feindbilder zu haben, um das ein bisschen auszubremsen.
Ja, also um so ein Gefühl zu bekommen. Ich habe im Moment jeden Tag Mails und fast jeden Tag einen Anruf auf meinem privaten Handy, wann jetzt endlich diese Kameras geliefert werden, ob ich was wissen würde. Ja. Ich sage, sag mal Freunde, was ist mit euch los? Also erstens, woher soll ich das wissen? Und zweitens, also Leute, die sagen, jetzt sind ja schon 4 Wochen keine mehr geliefert worden. Ich sage, entschuldige mal, ich kenne 20 Leute, die in den letzten 4 Wochen ihre Kamera bekommen haben.
Ja.
Wie kommst du auf die Idee, dass sie nicht geliefert sind? Ja, habe ich gelesen im Internet. Also, oh Gott, das hat doch so, also hat einfach keinen Sinn. Ne? Ja. So, und ich habe diesen Chat auch verfolgt, den der Dieter auf dem Zettel hatte und den du angesprochen hast. Ich bin da so ein bisschen sprachlos. Also, ich meine, es gibt jeden Tag Menschen, die schreiben oder die sich melden und sagen, ich habe hier eine Kamera. So, und ja, das kommt jetzt nach und nach. Ich meine, versuch mal eine R6 oder R5 zu bestellen. Ja, von diesem anderen großen Hersteller. Ist auch nicht so einfach. Ja? Da musst du auch ganz schön lange warten. Fast so lange wie aus so einem Tesla, ist so mein Eindruck von dem, was ich da aus der Community höre. Ja. Also, so, der gesamte Rohstoffmarkt ist schwierig. Das merkt doch jeder im Moment. Also alles ist da ein bisschen schwierig. Ja, dann hat mir jemand gesagt, hätte ich bloß auf deren Webseite bestellt. Da sage ich, kann sein. Aber hätte, Ist jetzt ja, nicht so. Genau. Ja, jetzt kann ich da gar nicht mehr bestellen. Man kann da gar nicht bestellen. Ich sag, ja, wahrscheinlich ist da ein Rückstau von bestellten Kameras. Der braucht jetzt einen Moment. Relax doch, du hast doch eine. Weil alle tun ja auch so, als könnten sie mit ihrer in Anführungszeichen alten Kamera kein Bild mehr machen. Also ich bin wirklich auch sprachlos davon, weil das eben einfach hier per Mails und Anrufen auf mich einprasselt und die Frage, warte mal, was?
Ja, also was ist los? Da kriegt so. Ihr jetzt hier das, was ich gerade abstrakt angesprochen habe, mein gnadenlos positives Menschenbild mal um die Ohren gehauen. Das sind ja Menschen, die wollen was Nettes. Oder also die freuen sich auf die Kamera, das ist total. Ein positives Gefühl. Total. Ja, total. Und das ist dann jetzt eben auch meine Aufgabe in einem Forum, oder das ist vielleicht so das, was mir selbstverständlich vorkommt, aber was eben sich so in diesen berühmten 10.000 Stunden, die man irgendwas macht, bevor man das wirklich gut kann, merkt, man kann halt Dinge positiv drehen. Man kann eben Informationen liefern, man kann die Sichtweise von Leuten ändern, was du sagst, hey, geh doch mit der Kamera raus und guck mal, hier gibt's noch was zu sehen und freu dich doch drauf. Und da kann man schon Dinge mit steuern.
Es gibt so ein paar, sag ich mal, muss man sagen, die von denen liest du ja auch und die dir von denen auch gehört, bin mir sicher so, die haben halt dummerweise ihre Kamera in Zahlung gegeben. Beim Händler.
Ja.
Und haben jetzt tatsächlich keine.
Ja.
Gut, das ist natürlich tatsächlich so ein Case, muss man sagen. Wo ich sage, okay, das ist richtig dumm gelaufen.
Ja.
So, aber das haben die Entscheidung haben die ja bewusst getroffen. Ja, also ich gehe ja nicht dahin und sage, ach, ich gebe dir jetzt meine Kamera ab und dann bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, ja, am ausliefertiefer Tag habe ich eine neue. Und wenn mir das Händler das versprochen hat, ja, dann gehe ich zum Händler und sage, sorry, wo ist die jetzt hier gerade?
Ja, genau.
So, aber das sind ja die einzigen, die so wirklich ein Problem haben. Alle anderen haben doch, ist doch nicht so, dass die meisten nicht mehr, viele ja auch von unseren Olympus-Kollegen, mehr als eine Kamera im Schrank haben. Und die hat macht kein bisschen schlechteres Bild als vorher. Und man hat sehr viel Vorfreude auf das neue Gerät. Und es kommt ja auch. Ist ja nicht so, dass die jetzt aufhören, Kameras zu bauen und nie wieder eine ausliefern. So. Die Kameras werden ja geliefert. Das ist ja deren ureigenes Interesse. Das,
genau,
ja. Das ist deren Geschäftsmodell, ja. Kameras zu verkaufen. Ganz erstaunlich, finde ich das.
Ja, gut. So. Man merkt eben, ihr habt das eben schon mal, man merkt eben, Fotografie hat auch viel mit Emotionen zu tun.
Ja,
auf jeden Fall. Wer das Hobby betreibt oder semi-professionell oder sogar professionell, der hat halt Ambitionen. Und da möchte man natürlich auch gerne, wenn man sich jetzt entschlossen hat, möchte man das neue Schmuckstück auch gerne möglichst schnell in die Finger bekommen und dann damit weiterarbeiten können. Ja. Das kann ich alles total gut verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, die Fotohändler, die es so gibt, das sind auch nicht nur Waisenknaben, um das mal zu sagen. Ne? Also,
das war das Understatement des Jahres.
Meine direkten Informationen zu dem Thema sind auch schon ein paar Jährchen alt inzwischen, deswegen kann ich da nicht mehr so auf den Busch klopfen, aber Händler, ja, die verkaufen eine Marke nicht nur aus Spaß, also weil sie die so toll finden, sondern die wollen damit Geld verdienen und die werden von den Herstellern auch sehr breit unterstützt, damit überhaupt irgendwo mal so ein Schildchen Olympus oder OMDS oder so im Fenster klebt, unter anderem. Also da wird oft gesagt, so ja, der arme kleine Händler, der wird von dem Hersteller ausgehungert. Mhm. Ganz so ist es in Wirklichkeit, glaube ich, auch nicht. Nicht nur. Ja,
und das,
also
genau, und das, was Andreas gesagt hat, da rücken ja auch Leute auf Wartelisten vor, zurück und hin und her. Mhm. Und ich kenne so einen Fall. Er ruft mich nicht an dazu. Ich sage nicht, wer es ist und ist auch nicht meine Baustelle. Aber ich kenne halt so einen Fall. Das ist halt einfach jemand, der hat einen mittleren fünfstelligen Betrag in den letzten 10 Jahren in diesen Händler investiert. Wenn der da anruft und sagt, ich brauche die Kamera und zwar so schnell wie möglich, ja entschuldige mal, was macht der Händler dann? Ja? Da sagt der Händler, oh, schön, dass du anrufst, freue mich total, wir kriegen nächste Woche eine. Und der gerade auf dem angeblichen Platz 1 sitzt, der rückt auf Platz 2 nach hinten. Das ist doch auch ganz normales Business, muss man mal ganz offen sagen.
Und jetzt erzähl mir mal, der auf Platz 1 stand, der kriegt bestimmt nicht gesagt, du bist jetzt auf Platz 2 gerückt.
Nee.
Weil da jemand anders wichtig war, sondern der kriegt gesagt, sorry, wir haben dauert die Woche noch. Nichts bekommen.
So sieht's Olympus aus.
Außerdem erfahre ich von Olympus gar nichts mehr. Komisch.
Genau. Ja, die können im Moment einfach nicht liefern. So, und dann hast du dieses Desaster, was wir da in diesem Thread haben und sonst auch überall. Das ja, ganz erstaunlich.
Aber ich wollte mal auf was ganz anderes kommen an der Stelle. Fotografie ist emotional und so weiter. Und wir haben jetzt ja viel vom Andreas gehört, wie er seine Foren betreibt und was er da für Maßgaben hat und dass er ein positives Menschenbild hat und so weiter. Was mich aber mal interessieren würde, Andreas, du bist Fotoingenieur aus der Ausbildung, ja, du betreibst genau. Fotofachforen, das Thema Fotografie zieht durch. Womit fotografierst du eigentlich? Fotografierst du überhaupt?
Ich fotografiere wirklich auf einem, sagen wir, ordentlichen Amateurlevel, also jetzt was das Technische angeht und so weiter. Ich habe das natürlich alles so im Griff, weil studiert, also eher zu viel Hintergrundwissen als zu wenig.
Also du rennst mit einer optischen Bank durch die Gegend?
Nein, also ich fotografiere aktuell mit Olympus und Fuji-Kameras parallel. Also die hat auch damit zu tun, dass ich für diese Hersteller arbeite und dass die mir dann auch das Equipment zur Verfügung stellen, damit ich dann auch Fragen mal kompetent beantworten kann. Mhm. Das sind auch einfach Kameras, beides Kameras, die zu mir passen. Also mein größter Kunde Leica. Ich fotografiere nicht mit Leica. Nicht, weil ich das irgendwie schlecht finde, sondern weil das nicht meine Art ist zu fotografieren. Ich weiß, wie anstrengend das ist, mit einer Leica M zu fotografieren. Ich weiß von einem Ingenieurstandpunkt auch, was die für tolle Arbeit machen. Mhm. Aber es ist einfach nicht meine Art zu fotografieren. Inhaltlich, also Amateur-Level. Also ich Tierfotografie kann ich schon nicht. Also ich bin nicht so ein, dafür fehlt mir die Geduld und so weiter. Ich fotografiere sehr gerne so eher grafische Dinge, die ich sehr gerne mag. Also eher so abstrakte Formen, die ich irgendwo sehe. Meine Frau findet das ganz schrecklich und erlaubt das nur in Ausnahmefällen, dass ich das bei uns an die Wand hänge. Also das ist sehr... sehr basic. Also da gibt es in meinen Foren sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel besser fotografieren als ich.
Und wenn du jetzt fotografierst, also du ziehst los und hast natürlich, mach Fotos. Was bewegt dich? Also worauf legst du Wert beim Fotografieren? Was treibt dich an?
Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber für mich ist Fotografie auch ein Stück weit Meditation. Also Weg ist das Ziel und so einen Prozess aufzugehen, mich irgendwo in einem Urlaub irgendwo am Strand, mich da hinzustellen, mit dem Stativ Langzeitbelichtung zu machen, die eher mittelprächtig werden. Aber alleine dieser Prozess, sich was vornehmen, hingehen, sich länger mit auseinandersetzen, das ist so etwas, was sowas Meditatives hat. Oder ich habe seit 2-3 Monaten ein iPhone 13 Pro, was meine 14-jährige Tochter in den Wahnsinn treibt, weil ich wieder vorgelegt habe. Und das hat ja eine tolle Kamera und vor allem ist es auch bei so schlechtem Licht macht das tolle Bilder. Ich laufe sehr viel, so meine normale Laufzeit ist so 6-7 Uhr abends und als es zu dieser Zeit noch richtig zappenduster war, hatte ich das iPhone 13 Pro dabei und habe da Bilder gemacht, da bin ich hinten übergekippt, ja. Weil so man so ganz andere Dinge in Dunkelheit sieht oder Eindrücke einfängt mit der Kamera, die man vorher so nicht wahrgenommen hat. Und damit zu spielen, das dann auch so ein bisschen, ich meine, das ist für mich so die Faszination von Fotografie, dass es eben so an der Grenze ist zwischen Emotion und Kunst und Technik und viel Hintergrund, Wissen, wie man das dann auch austrickst. Das ist das, was mich am ehesten fasziniert, so am ganzen Prozess dabei.
Ja, ich sehe schon, Technik spielt nach wie vor eine Rolle, das begeistert dich, kann ich gut nachvollziehen. Die Erfahrung mit deinem iPhone 13 Pro kann ich genau so teilen. Ich war auch ganz fasziniert, als ich mit dem Gerät die ersten Fotos gemacht habe und jetzt benutze ich es auch immer häufiger. Auch sehr zur Überraschung und manchmal zum Leidwesen meiner Freundin, die auch sagt, Mann, das kann doch nicht sein, dass du mit dem Handy so Fotos machst. Ja, es ist wirklich faszinierend, was die Jungs von Apple da reingesteckt haben. Das ist schon erstaunlich. Was machst du mit deinen Fotos denn, wenn du sie nach Hause gebracht hast?
Sehr selten, also ich bin da total lausig, also ich bin da wirklich, alles was ich den Leuten erzähle, ihr müsst die verwalten, was macht ihr damit und Umfragen und so weiter, das ist alles pure Projektion, so nach dem Motto, ich will bei mir selber nicht hinschauen, deswegen erzähle ich anderen Leuten, was sie machen sollten. Ich habe es jetzt gerade geschafft, also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, das war auch so, ich sage jetzt immer Meditation, man kann es auch Therapie nennen, ich habe gesagt, du musst mal was zu Ende bringen und habe dann bei CW wirklich das allerbilligste Heftchen machen lassen mit eigenen Bildern, trägt den Titel Vorbeigelaufen. Das sind nur Bilder, die ich mit dem iPhone beim Laufen gemacht habe. Die ich dann irgendwo hier so in der Nähe von Bonn, wenn ich da über die Felder irgendwo Sonntagnachmittag länger unterwegs bin, die ich da irgendwo finde. Irgendwelche verlassenen Gewächshäuser oder lustige Arrangements aus, wo irgendwelche Mitarbeiter hinter der Firmen, hinter der Wellblechhütte gegrillt haben. Dann steht da noch so zusammen so ein bisschen Stillleben. Das sind Dinge, die finde ich lustig und die habe ich einfach als kleines Heftchen für mich gemacht, habe ich fast noch niemandem gezeigt. Da habe ich es jetzt endlich mal hingekriegt, auch was Komplettes fertig zu kriegen. Ansonsten zeige ich es wirklich, stimmt nicht. Eine Sache, jedes Jahr für meine Eltern und meine Schwiegermutter der Weihnachtskalender mit Bildern unserer Tochter. Das kriege ich immer hin, das ist ein großer Aufwand, aber das kriege ich immer pünktlich hin, dass es unter dem Weihnachtsbaum liegt.
Ja. Okay, pass auf, jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz dahin gehen, wo es weh tut, aber dann bist du auch durchgetalkt, dann hast du es geschafft. Jetzt mit den Fotos, bearbeitest du die und wenn ja, wie?
Ich bearbeite die, also ich mache das allermeiste in Lightroom. Ich experimentiere manchmal ein bisschen, aber nicht groß. Also Composings mache ich nicht. Also das ist dann so das Standard, irgendwie so Dreck rausstempeln oder Beschnitt und so Kurven hinziehen, dass es im Druck vernünftig aussieht oder auch mal ein Bild, was missglückt ist, irgendwie retten. Ansonsten nicht wesentlich mehr.
Ja, finde ich erfrischend bodenständig, aber sieht bei mir ähnlich aus, ehrlich gesagt. Wie legst du deine Bilder denn dann ab? Am Ende? Wie legst du die Bilder denn ab? Also wie archivierst du oder ja, archivierst du sie überhaupt oder wie stelle ich mir das bei dir vor?
Ja, das läuft halt im großen Lightroom-Katalog, den ich, wenn ich dann mal wieder schlechtes Gewissen kriege, irgendwie backuppe. Also das läuft, da läuft ständig hier ein Apple-Backup drauf. Also mir geht nichts mehr verloren, da bin ich sehr neurotisch. Ich habe einen großen Bereich in einem abschließbaren Schrank, wo die ganzen Festplatten drin stehen. Ich bin da mittlerweile eher weniger neurotisch, weil ich festgestellt habe, mir geht eigentlich nichts mehr verloren. Das ist alles in so viel Clouds mittlerweile gespeichert. Das Problem ist weniger das sicher speichern, sondern das nachher wiederfinden. Und da habe ich jetzt auch für mich festgestellt, dass ich, also irgendwie meine Schwägerin fragte mich, das tolle Bild, was du damals gemacht hast, wo ich dann, das müsste so 2006 auf Rügen gewesen sein, das finde ich dann in ein paar Minuten auf der richtigen Festplatte. Also da habe ich so ein Good enough Ansatz, also funktioniert. Finde ich aber nicht perfekt.
Ja.
Aber ich recherchiere sowas gerne und erzähle dann anderen Leuten, wie sie es machen sollten, aber.
Sehr gut.
Also, was wäre jetzt dein Tipp für alle Hörerinnen und Hörer heute zum Thema Fotografie?
Rausgehen, fotografieren, sich dran freuen.
Hauptsache machen.
Hauptsache machen, und das habe ich als Fischkopf im Rheinland gelernt. Jeder Jack ist anders. Also, das ist. Oft versuchen in den Foren sich User gegenseitig zu erklären, wie es denn richtig wäre. Also Es geht doch nur um das Bild. Und wenn du noch kein Bild eingestellt hast im Forum, dann darfst du mein Bild gar nicht kritisieren. Oder beliebtes Totschlagargument, zeig doch mal Bilder, oder das ist doch für ein Bild gar nicht wichtig, wo man mit man dem anderen die Faszination an der Fotografie abspricht, solange er nicht das perfekte Bild machen will. Und das habe ich halt festgestellt, oder das ist auch so ein bisschen vielleicht so die Secret Sauce, oder das, weswegen sich so viele Leute, so verschiedene Leute für Fotografie interessieren, weil es so viele Aspekte hat. Es ist Ingenieurskunst. Es hat viel, oder es hat auch Physik dahinter, die man von einfachen Strichen, die man so in der 8. Klasse im Physikunterricht macht, Strich und Brennstrahl, bla bla bla, bis hin zu Wellen, optischen Phänomenen und Asphären und wie man das alles berechnen kann mit den wildesten Geschichten. Technisch unheimlich tief, da spielt Sensortechnologie rein, da spielt viel Historie rein, Feinmechanik, aber eben auch ein riesiger kultureller Kontext, wo man dann von irgendwie den Fotografen, die wir so als Werbefotografen sehen, bis hin zu jemandem wie Gursky oder Düsseldorfer Schule und so weiter, das ist alles Fotografie. Das sind alles komplett eigene Bereiche, die sich so überschneiden, wo man, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, wie ein Kind im Süßigkeitenladen von Aspekt zu Aspekt laufen kann und sich überall dran erfreuen kann. Und das Dümmste ist, was man machen kann, oder das Schlechteste, auch für meine Foren, wenn man sich gegenseitig verbietet, das eine oder andere gut zu finden, weil das doch das einzig Wahre ist.
Und ich glaube, das ist etwas, das habe ich so oft schon gesagt, und ich glaube, das unterstreicht es nochmal, was du gesagt hast. Guck mal, es ist doch so, wir können mit demselben Gerät, weil eigentlich funktioniert das so wie vor 176 Jahren, das vorne ein Loch, hinten was lichtempfindliches, und dann kannst du das Loch eine Zeit lang frei machen. Viel mehr passiert da heute auch nicht. Ja, ich weiß, Die können per Computer alles möglich machen, diese Kameras, aber das ist ja so das Grundprinzip. Und damit kannst du so unterschiedlichen Kram machen. Nenn High-End-Produktfoto, nenn Verwischer im Wald, einen Krieg dokumentieren, ganz aktuell. Also kannst halt so unterschiedliches Zeug damit fotografieren, und trotzdem ist alles Fotografie. Und dann gibt es die, und gut, muss dazu sagen, ich mit meinem Bildbesprechung zähle vielleicht so ein bisschen dazu, so, die laufen natürlich rum und kritisieren irgendwas, von dem sie eigentlich nichts wissen. Deswegen habe ich mich auch schon häufig jetzt zurückgenommen, weil es gibt natürlich Dinge, ich muss es ja nicht verstehen als Betrachter. Derjenige, der das gemacht hat, hat vielleicht ja trotzdem eine Idee dahinter gehabt, die ich nur nicht sehe, nicht verstehe, die ich nicht weiß. So, natürlich ist es geiler, wenn das Foto für sich spricht und du kannst die Geschichte erkennen, und das ist vielleicht sogar auch noch richtig gut belichtet und scharf und so weiter. Uns Technik-Nerds hier, und der Dieter, der zählt ohne jeden Zweifel dazu, uns gefällt das natürlich. So, Fakt ist aber auch, mit Fotografie hat das natürlich relativ wenig zu tun, korrekt zu belichten und ein scharfes Foto abliefern. So, sondern es gibt halt so viel mehr Aspekte dabei.
Ja, aber das, was du jetzt formuliert hast, das ist ja schon wieder ausstehend, das hat mit Fotografie nicht viel zu tun. Doch, das ist ein wichtiger technischer Aspekt an Fotografie, an dem man sich auch aufhalten kann. Aber für mich ist es so, dass überhaupt nicht der einzige, sondern das könnte ich jetzt auch absolut formulieren, aber das kann ich nur sagen, das erfahre ich jetzt gerade mal wieder neu. Ich habe ein sehr wechselhaftes Verhältnis zur Fotografie. Also als ich anfing, mich mit Fotografie als Jugendlicher zu beschäftigen, habe ich Gott sei Dank gecheckt, dass ich kein guter Fotograf sein werde, und bin deswegen so in diese Richtung der Technik eher gegangen. Aber es gibt immer wieder Fotografie, die mich unheimlich berührt. Und das meine ich jetzt wirklich so schmalzig, wie es klingt, wo plötzlich so eine Seite angeschlagen wird. Also ich habe jetzt mich mit einem User angelegt. Wie kann ich das jetzt anonymisieren? Kann ich nicht. Der hat den Usernamen Keats. So, das ist ein irischer Dichter. Also die Auseinandersetzung mit ihm völlig nebensächlich. Bloß ich habe dann mal auf Keats geguckt, habe dann bei Wikipedia nach Keats geschaut, habe dann ein tolles Porträt von Keats gefunden, schwarz-weiß von 1900 und ein paar zerquetscht und so weiter, mit einem wahnsinnig lichtstarken Objektiv, da sieht man fast keine Tiefenschärfe drin, komplett unscharf, aber tiefe Emotion, dass ein verzweifelter, oder das ist jetzt die Seite, die das bei mir angeschlagen hat, wo das ist, ob man das jetzt gemalt hätte oder fotografiert hätte, das plötzlich macht es so Wumms, also wo man merkt, dass so eine ganz tief liegende Seite, die bei mir angeschlagen wird, faszinierend. Kann Fotografie und dafür muss sie nicht scharf sein. Also die größten Bildikonen, die man so kennt, die sind alle nicht scharf. Nach heutigen Maßstäben sind die technisch total scheiße.
Also die sind miserabel.
Ja, so, aber das sind Meisterwerke, das sind, die bringen Emotionen rüber, die machen das, die transportieren was. Das sind wichtige Aspekte, weil sag mal, die Faszination für Technik oder Historie jetzt gerade im Leica-Kontext nicht kleiner macht. Also man kann so viel dran finden und das ist halt eine so große, vielschichtige Welt, ist faszinierend.
Ja, und vor allem, du hast eben ein Plädoyer dafür gehalten, dass jeder quasi ja sozusagen seine Fotografie betreibt und die ihm oder ihr etwas gibt. Hast aber die ganze Zeit im Vorspiel dieser Episode hier deine eigene Fotografie immer ein bisschen klein geredet.
Ja, stimmt.
Wo ich mich schon immer gefragt habe, warum? Warum eigentlich, Andreas? Das ist doch Quatsch.
Du kennst sie nicht.
Nee, das muss ich auch gar nicht. Du musst sie kennen und du machst sie ja, weil sie dir gut tut.
Genau.
Aber so, und das ist doch eigentlich schon mal das Wichtigste an der ganzen Nummer.
Und ob genau, das ist eben so der Aspekt, oder? Den ich für mich dran gefunden habe. So, ich versuche halt jetzt auch ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen, wenn Leute, die mich jetzt, ist meine Frage, wie wird man wahrgenommen? Also ich werde bei den Firmen werde ich immer wahrgenommen, der Forenfuzzi, der da paar hundert quengelige alte weiße Männer hat, die unsere Produkte Gott sei Dank kaufen, aber die sie uns halbwegs vom Leib hält. Andere nehme ich dann wahr als jemand, der dort Umfragen machen kann. Der nächste andere wissen, ich bin Fotoingenieur und also jeder nimmt mich so anders wahr und ich möchte nur vorbeugen und dann mache ich lieber Erwartungsmanagement, tief stapeln, dass die Bilder, wenn dann mal eins gelungen ist, positiv interpretiert werden und da jetzt keine große Erwartung ist, dass von dem Herrn Fotoingenieur jetzt technisch perfekte Bilder kommen müssen, kommen sie nicht.
Ist ja aber auch nicht schlimm. So.
Nö, kann ich gut mitleben.
Ja, wie gesagt, wenn es für dich den Zweck erfüllt, wie du gesagt hast, für dich ist es ein meditativer Vorgang und du beschäftigst dich gern mit der Technik und probierst was aus, ist doch wunderbar. Geht mir auch oft so und finde ich schön.
Wäre schön, wenn ich mal Bilder hinkriegen würde, die meine Frau auch gut findet. Das ist vielleicht so ein Etappenziel für die nächsten 20 Jahre.
Okay, ja, man muss ja Ziele haben.
Genau.
Wobei, vielleicht musst du vielleicht gar nichts an deiner Fotografie ändern.
Sondern an meiner Frau möchte ich nichts ändern.
Oha.
Dünnes Eis.
Ja,
dünnes
Eis. Natürlich. Hier, pass mal auf, apropos dünnes Eis. Ich habe hier noch einen Gesprächspunkt mir aufgeschrieben, den ich mit euch ganz gerne angerissen hätte. Wir haben jetzt relativ noch wenig Zeit, aber trotzdem muss ich ihn mal aufs Tapet bringen, weil es gab eine Pressemitteilung, die ganz plakativ war und Fotokina war jetzt eben schon öfter auch Thema hier, hat uns, glaube ich, alle irgendwie zusammengebracht, auch mit anderen fotografierenden Menschen oder hat uns mehr oder weniger was gegeben. Trotz allem, Frank und ich haben auch in den letzten Jahren nicht, sage ich mal, es nicht sein gelassen, auch mal auf der Fotokina rumzuhacken und zu äußern, was uns da nicht gefallen hat und so weiter. Und jetzt habe ich die Überschrift gelesen, die Fotopia Hamburg löst die Fotokina ab. Bumm, also. Dass es die Fotokina nicht mehr gibt, ist klar. Das war ja schon länger bekannt. Aber die Fotopia Hamburg schickt sich jetzt eben an, diese 70-jährige Tradition der bisher in Köln als Leitmesse der Fotografie gefeierten Fotokina anzutreten. Und die ideelle Trägerschaft für die Fotopia Hamburg wird jetzt vom Fotoindustrieverband PIV übernommen, wo ich im Hinterkopf habe, ja, das war doch auch der Verband, der bei der Fotokina dahinter stand, oder nicht?
Auf jeden Fall.
So, und jetzt?
Ich glaube, die Logik ist doch eigentlich andersrum, weil der Fotoindustrieverband die Trägerschaft übernommen, ist das jetzt sozusagen quasi, wird die zur neuen Fotokina deklariert.
So.
Habe ich verstanden, aber keine Ahnung.
Ja, also ich bin ja der Fotopia sehr wohl zugewandt und finde das auch gut, vor allem, weil die näher dran ist als Köln.
Ja, das ist nämlich sehr opportunistisch.
Absolut, absolut, ganz klar. Ja. Aber ja, ich finde es ja gut.
Ich bin immer mit der Straßenbahn zur Fotokina gefahren.
Ja, gut.
Auch schön. Freut mich für dich, aber ist jetzt vorbei.
Ja.
Jetzt darfst du nach Hamburg kommen, ist auch was Schönes.
Ja, ja.
Nee, aber finde nur ich diese Headline ein bisschen groß oder seht ihr das ähnlich? Also was sagt ihr dazu und welche Auswirkungen auf die Fotopia erwartet ihr jetzt dadurch, dass der PIV da jetzt dahinter steht?
Also ich sage erstmal ein bisschen pointiert, die Fotokina ist tot und da gibt es keine Nachfolge. Also das Zeitalter von dieser Art von Messen, also Fotokina war so viel, das war weltweit die Leitmesse, das war ein riesiger Kontakthof, das war künstlerisch, war das ein tolles Ding. Das wird die Fotopia, diese Schuhe oder diese Fußstapfen kann ich auf keinen Fall ausfüllen. Oder ich lasse mich mal positiv überraschen, ob sie es schafft. Also ich kenne die Fotopia überhaupt noch nicht, ich war noch nicht da. Aber das wird mich wundern, wenn irgendeine Messe schaffen würde, auch nur ansatzweise in die Fußstapfen der Fotokina zu steigen.
Also bei dem Anfang deines Satzes, da habe ich so nachgedacht und gesagt, okay, das war sie aber ja schon seit Mitte der 2000er Jahre nicht mehr. Also ja, seit 2006 war die Fotokina ja schon das nicht mehr, was du gerade beschrieben hast.
Genau.
Also ja, 90er, okay. 80er vielleicht auch, da war ich noch nicht da. So ja. Sagen, ja, da war es Weltleitmesse, alle Hallen in Köln voll, sehr viel Kunst und gleichzeitig aber auch Technik und bunter Mix aus allem. Aber das nahm ja schon länger rapide ab. Ich hüstel mal so ein bisschen. So, also insofern, das Bild, was man mal hatte von der Fotokina, das ist ja schon länger vorbei, wenn man ganz ehrlich ist. So, die Frage ist tatsächlich, braucht es solche riesigen Leitmessen, wo die Welt zusammenkommt? Ja, also das haben wir auch an anderen großen Messen in Deutschland gesehen, die gibt's einfach nicht mehr und das hat ja einen Grund. Also und ich meine persönliche Befürchtung ist, oder vielleicht auch ein bisschen Hoffnung auf der anderen Seite, dass natürlich die Pandemie dazu beigetragen hat, dass es noch unnötiger wird, dass Menschen, um ein halbstündiges Meeting zu haben, um die Welt jetten müssen.
Also die Fotokina war halt, ich versuche jetzt mal so weg von meinen Emotionen zu kommen. Also ja. Ich habe seit 1988 war ich auf jeder Fotokina.
Okay.
Also damit verbinde ich auch emotional sehr viel.
Klar,
das war aus Sicht der Industrie war das eine Messe, wo die Produkte präsentiert wurden. Mhm. Also zur Fotokina wurden die, das ist zum Schluss aufgeweicht. Man hat versucht eher davor zu gehen, um sozusagen die Dramaturgie anders zu haben. Es war lange Zeit eine Ordermesse, wo dann wirklich die ganzen Vertriebsheinz da saßen und mit ihren Durchschlagblöcken und die Händler kamen und haben dann sich das Zeug zeigen lassen und haben bestellt für das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre. Das war komplett überlebt. Was für mich so wichtig war, es ist wie überall, es ist ja People's Business und es war eben eine Gelegenheit, international Leute zu treffen auf einen Schlag. Also ich bin darüber gegangen, das natürlich jetzt hat auch mit meinem Studium zu tun. Über die Fotokina 88, 90 bin ich als Student gegangen, habe damals bei Nikon gejobbt, hinterm Tresen und habe die Leute beneidet, die jetzt in den Innenbereich rein durften. Da war ja immer so der Händlerbereich oder der Pressebereich, wo die rein durften. So, und mit den letzten Fotokinen bin ich drüber gelaufen. Es war schon wie Slapstick. Man hat alle 50 Meter ist man auf einen Studienkollegen gestoßen, der hieß, ach, willst du einen Kaffee mit trinken? Komm mit rein. Und dann war man halt einer von denen, die man früher so neidisch angeschaut hat, die einfach so in den Händlerbereich reingegangen sind und dort auch noch Häppchen gekriegt haben.
Ja.
So. Und es gab Pressekonferenzen, wo man auch mal international andere Presseleute getroffen hat. Oder man hat auch mal mit japanischen Managern hatte man mal Zugang. Oder viele User kamen auch gleichzeitig. Wir haben dann immer so Stammtische da gemacht oder User-Treffen. Das war echt toll. Also auch mit abends noch in die Kneipe und hast du nicht gesehen. Das war einfach ein wahnsinniges Event, mit dem ich so emotional sehr viel verbinde. Deswegen habe ich da jetzt große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie irgendein anderes Event das abbilden könnte. Und gerade dieses People's Business, was ich zum Schluss gesagt habe, das wurde natürlich letztendlich finanziert durch die Firmen, aber die haben natürlich kein großes Interesse dran, dass Herr Jürgensen sein Fotoingenieursklassentreffen in Köln macht, sondern das hat sich letztendlich nicht gerechnet. Die haben da wahnsinnige Kosten versenkt.
Auf jeden Fall.
Der Output war nur noch schwer zu rechtfertigen, würde ich mal sagen.
Es war halt das, was klassisch Messe war bis vor einigen Jahren.
Genau. Ja.
Weil es eben keine andere Möglichkeit gab. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Aufgrund der Pandemie ist manches davon einfach von dieser Art Zusammenkünfte überholt.
Ja.
Weil es gab ja keine Alternative dazu. Also ja, du konntest einen Telefax schicken oder Telex hieß das, Leute davor noch, also so zeilenweise Sachen übertragen hat, ne? So.
Ja, genau.
Oder eben du bist da hingeflogen. Du hast gesagt, okay, hier treffe ich mal den keine Ahnung, Europavorstand von Canon, weil ich mit dem gerade sprechen muss und ich bin, keine Ahnung, Filmhersteller in Amerika. So, ja. Das ist ja, die Welt hat sich gedreht und ich glaube, viele dieser Messen haben das verschlafen, auf Deutsch gesagt. So.
Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wie bildet sich das denn jetzt in einem zukünftigen Eventmarkt ab, wo ich jetzt ein bisschen trockenschwimme, weil ich kein großer Event-Typ bin. Ja. Da haben wir halt tolle Veranstaltungen in Zingst und Oberstdorf und Photo Adventure in Duisburg und was habe ich jetzt noch vergessen? Genau, Berlin Photo Week und
Fotopia. Fotogipfel auch noch sagen, ja?
Hatten wir. Oberstdorf sagte ich, ne?
Ja. Habe ich gehört. Okay, ja.
Kann sein, dass ich schnuddle, so wegen der fortgeschrittenen Stunde. Also genau, dieses Fürstenfeldbruck vielleicht noch. Mhm. Also es gibt ja ganz so ein bisschen, die ein bisschen spezieller werden. Es gibt ja unheimlich viele Sachen, wo die Möglichkeiten da sind, mit den Kameraherstellern mal in Kontakt zu kommen, mit anderen Leuten zum Thema Fotografie zusammenzukommen. Also Zingst war ich zweimal, das fand ich ganz toll, so als Event. Also diese Qualität, die gibt es ja.
Korrekt.
Ob das jetzt, also die Fotopia, da kenne ich jetzt das Profil auch zu wenig. Ich weiß nicht, oder da wäre ich jetzt mal gespannt und schaue mir das gerne an, ob das so als Produktmesse sich profilieren kann.
Und das ist so der Punkt, wo ich sage, also ihr habt jetzt im Prinzip das ausgesprochen, was ich mir auch schon gedacht habe, zusammengefasst. Also die Messe als Messe, um eben Hersteller zu treffen und Dinge anzuschauen, glaube ich, das brauchen wir nicht mehr. Da gibt's andere Möglichkeiten. Mhm. Was aber die Fotokina in letzter Zeit war und auch die anderen Events, die ihr genannt habt, sind ja so Punkte, wodurch das Thema Fotografie und ja, da sind ein paar Hersteller und stellen ihr Zeug aus und damit klar. Lockt es Leute an, die das sich mal angucken und ausprobieren klar. wollen, klar. Aber eigentlich geht es ja darum, zusammenzukommen, also Menschen zusammenzubringen, die einem selben Interessengebiet frönen und sich dann auch mal treffen, kennenlernen, miteinander schnacken können und so weiter. Das ist ja das Schöne daran. Genau. Das haben wir, glaube ich, auch immer lang und breit herausgestellt in letzter Zeit. Ja. Und das ist der Aspekt, den ich auch von der Fotopia weiter erwarte, dass der funktioniert und der, glaube ich, bei denen auch im Fokus eher steht als die reine Sachausstellung von Fotoequipment und Zubehör und so weiter. Und insofern kann ich schon mir denken, dass das funktionieren wird und auch etwas ist, was gebraucht wird wieder und auch angenommen wird von vielen Leuten. Ich fand es nur ein bisschen auf dicke Hose gemacht jetzt in dieser Pressemitteilung. Also die Fotopia hat einmal stattgefunden. Ne? Ich sympathisiere sehr mit denen. Ich finde die toll, die Messe. Mhm. Aber diese Schlagzeile, wir treten das Erbe der Fotokina an, da haben sie aber was vorgenommen. Und wenn sie das mit der Fachmesse machen wollen, glaube ich, wäre es die falsche Richtung.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Also, und du weißt, ich bin mit Christian gut befreundet und alles gut. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, es kann gar kein Interesse dafür geben, Nachfolger von einer Messe, die gestorben ist, zu werden.
Mhm. Also soweit weg.
Wichtiger Aspekt, ja.
Genau. Ich glaube,
pointiert formuliert, aber ja, genau, richtig.
Genau. Ich glaube auch nicht, dass das ist, was die machen wollen, weil ich weiß ja schon, was wir dieses Jahr machen wollen. So, ja. Ein bisschen mehr als ihr und auch ein bisschen mehr, als ich jetzt hier sagen kann. Aber natürlich wird es Dinge geben, die im letzten Jahr gut gelaufen sind. Also ich sag mal hier, die Konferenz und sowas, das wird natürlich wieder stattfinden. So, und solche Dinge. Und es wird natürlich auch wieder sicherlich sehr viel Bilder zu sehen geben und so weiter. Und auch wieder Möglichkeiten geben, zusammenzukommen und zu sitzen und zu sprechen und alles mögliche. Und klar, das Ganze muss irgendjemand finanzieren. Es können nur die großen Hersteller, die eben auch ihr Zeug zeigen. Das ist doch ganz normal. Ja. So. Aber tatsächlich glaube ich, ich glaube, es kann kein Interesse darin geben, eine Halle voll zu machen mit chinesischen Standardständen, Messebauständen.
Rahmenhersteller.
Ja, genau.
Das war meine Lieblingshallen immer.
So, da kann es einfach kein richtiges Interesse dran geben. Also, weil das Ding ist einfach tot. Da gehe ich zu Amazon auf die Seite, google nach einer Softbox, einer billigen und drücke auf bestellen.
Ja, und ich glaube, genau das ist ja der Punkt. Wenn die Hersteller es schaffen, Leute zusammenzubringen, die dann miteinander ein tolles Erlebnis haben, sich kennenlernen, noch mehr ganz Erlebnisse gemeinsam haben und so weiter, dann wird daraus ja auch wieder für diejenigen, die das vorfinanziert haben, nämlich die Hersteller, wieder ein positiver Bumerang.
Ja,
genau. Weil die Leute dann eben ihrem Hobby länger treu bleiben mit mehr Spaß oder ihrem Amateurstatus noch intensivieren oder ihren professionellen Betrieb weiter fortführen und sich Sachen kaufen, die sie dann brauchen und so weiter. Also das ist ja, glaube ich, der Punkt, der im Moment wichtig ist. Leute zusammenbringen und denen eine gute Zeit zubereiten. So.
Und ich glaube, so ist es auch gemeint, ehrlicherweise.
Ja, und jetzt kommt's. Und ich glaube, das macht der Andreas mit seinen Foren ja auch irgendwie.
Ja, klar. Ganz genau.
Ja, ja.
Ganz genau.
So, um das abzurunden.
Ja, ja, also genau den gleichen Gedanken hatte ich gerade. Ich hab ihn mir jetzt verkniffen, weil er jetzt sehr ich-bezogen gewesen wäre. Aber in der Tat, also das ist vielleicht auch so meine Geschichte jetzt speziell mit Leica oder auch für Olympus gilt das auch. Da gibt's immer Ups und Downs zwischen den Herstellern und den Foren. Also das Leica-Forum, als es noch von Leica wirklich auf der Leica-Website war, das wurde regelmäßig, hat irgendein Vorstand gesagt, wir machen den Laden dicht, weil irgendwas Kritisches gesagt wurde. Mhm. Aber eigentlich wird da, wenn es gut gemanagt wird, wird ja vor allem sehr viel Liebe ausgetauscht zu den Marken. Also das ist teilweise Hassliebe oder anstrengende Beziehungen, aber das sind ja oft die intensivsten Beziehungen, nicht nur immer eitel Sonnenschein sind, wo man mit einer Marke auch leidet und durch Täler durchgeht und sich freut, wenn dann wieder tolle Produkte kommen und man tolle Bilder damit macht.
Ja, es muss ja auch nicht immer alles nur eitel Freude, Sonnenschein und positiv sein, wenn mal Kritik angebracht ist an etwas, was nicht gut läuft, dann ist doch super, wenn sich jemand traut, das in einem geschützten Umfeld zur Not zu sagen, kundzutun, zu sagen, hier, damit bin ich nicht zufrieden, das beobachte ich jetzt eine ganze Zeit und das könnte besser laufen, dann kann auch einem Betreiber, sei es jetzt einer Marke, die ein Forum finanziert, doch nichts Besseres passieren, als dass sie es aus erster Hand hört, wo es vielleicht klemmt. Sich dann hinzustellen, zu sagen, oh, das müssen wir wegmoderieren, jetzt müssen wir das Forum löschen, hier wird ja nur Kritik geübt, das wäre echt der falsche Schritt, sondern proaktiv drauf eingehen und sagen, so, was ist jetzt wirklich das Problem hier, worum geht's, lass mal drüber reden, ich höre zu. So,
hast du schon mal an eine Karriere als Testimonial für mich gedacht?
Ich als Testimonial für dich?
Genau, du gehst zu einem Fotoherstellern und sagst, wollen sie nicht eigentlich mal ein Forum sponsern, wo genau konstruktive Kritik und viel Liebe für sie geäußert wird?
Ja, aber also, das Problem, ich kenne das ja auch, wie gesagt, diese Begründung, dass man dann sagt, so, oh, das macht jetzt aber zu viel Arbeit, dieses Forum, oder da kommt zu viel Kritik, wir müssen es zumachen. Das finde ich zu kurz gedacht, wenn das passiert. Hat mich auch immer ein bisschen geärgert, wenn solche Tendenzen aufkamen.
Ja, also es ist halt das... Ich habe ja ein bisschen eine komische Position manchmal zu den Herstellern. Ich habe so eine komische Halbdistanz. Ich vergleiche das, vorhin kam schon mal die Metapher einer Kneipe. Mhm. Das kann man ja vergleichen mit einer Fankneipe. Also irgendwie, wenn du irgendwie als Schalke-Fan in eine Dortmund-Kneipe reinmarschierst und sagst, Schalke ist aber besser, denn dann fliegst du auch raus. Also es gibt eine gewisse Meinungsneigung oder ist es nicht alles ganz neutral, aber es wird natürlich trotzdem viel Kritik an dann auch dem Trainer oder dem Management oder was auch immer geäußert. Und okay, die Metapher darf man jetzt nicht überspannen, aber das ist eigentlich das Beste, was einem Hersteller passieren kann, dass es ein vernünftig gemanagtes Forum zu seiner Marke gibt, was nicht im Geruche steht, irgendwie manipuliert zu werden. Mhm. Also da gibt es auch sehr viele, jetzt gar nicht mal aus dem Fotobereich, sehr viele lustige Versuche von Herstellern, eigene Foren zu gründen, die alle spektakulär gegen die Pumpe gelaufen sind, weil die alle immer noch so, wir müssen ja senden, wir müssen ja hier was durchsetzen, wir müssen Marken-Image, so funktioniert eine Community eben nicht. Mhm. Und genau diese Halbdistanz, Fans, Leidenschaft für die Marke, ohne sich irgendwie dass Kritik verboten wird, das ist genau das, was ein gutes Forum ausmacht.
Ja, meiner Meinung nach bietet den Spielplatz an und unterstützt die Fans bei dem, was sie tun, so gut ihr könnt. Bumm, fertig.
Jo. Ja, ich kenne solche Foren auch, also nicht im Fotobereich. Die sind einfach zugemacht worden, weil der Hersteller glaubte, dass das da eine Werbeplattform ist. Mhm. Und das ist ein Forum eben gerade nicht.
Nee, das kommt immer komisch.
Ja. Genau, also Community ist nie Werbeplattform. So. Das kann man vielleicht einmal im Jahr machen, weil man eine Osteraktion hat oder irgend sowas und das da reinposten, wenn da vielleicht auch noch die Fans was von haben. Aber das andere macht eben einfach keinen Sinn. Wenn du da nur deine Werbebotschaften verteilen willst, dann buch eine Anzeige bei Instagram oder Facebook oder Google oder bei wem auch immer.
Genau, genau, ja.
So, ich muss hier mal so langsam an die Sendung einen Schlussstrich ziehen, für heute zumindest. Es war sehr spannend, fand ich sehr interessant, unterhaltsam. Ich würde auch gerne mal wieder mit euch diskutieren über solche Themen aus der Fotobranche. Vielleicht dann nicht unbedingt mehr dies oder jenes Forum oder so, aber wir stecken ja alle ein bisschen drin in der Thematik. Ja. Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, sowohl von euch beiden, aber vor allem von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, wie sieht das denn jetzt aus mit so einem Event wie der Fotopia im Oktober? Kommt ihr da hin? Interessiert euch das? Guckt ihr euch das an? Seid ihr neugierig? Sehen wir uns da? Sollen wir ein Hörertreffen organisieren? Wie schaut's aus?
Also ich bin sowieso da.
Das wusste ich schon.
Ich habe es noch nicht im Kalender. Vielleicht Hinweis, zarter Hinweis ans Fotopia Marketing. Schreibt doch mal verschiedene Foren an oder Betreiber, die mehrere Fotoforen betreuen, weil ich habe ja durchaus Zugang zu sehr vielen interessierten Usern. Und ja, da würde ich auch gerne hinkommen. Also ich bin sowieso gespannt, was da passiert. Bei der ersten Ausgabe war ich noch nicht dabei, aber wenn es denn der Fotokina-Nachfolger werden sollte, dann schaue ich gerne mit einem wohlwollend kritischen Auge drauf, aus erster Hand.
Und wir würden dich total gerne hier in Norddeutschland begrüßen, in Hamburg, wenn du das machst. Damit du dich gleich wieder so ein bisschen wie zu Hause fühlst.
Fahre ich sowieso ständig durch, wenn meine Eltern in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein wohnen.
Und wenn es so ähnlich wird wie letztes Jahr, können Dieter und ich auch schon fast versprechen, es wird dir gefallen.
Ja.
Okay, ich bin gespannt und dann können wir ja schon mal uns lose für die Fotopia im Oktober verabreden.
So machen wir das. Das klingt gut. Wie gesagt, alle anderen hier Hörerinnen und Hörer, ne, ihr dürft gerne unter der Folge 204, dürft ihr gerne kommentieren, was euch an der Sendung gefallen hat oder wo ihr noch Fragen zu habt oder eure Meinung abgeben. Aber vor allem auch meine Frage bitte beantworten, wäre ganz cool. Kommt ihr im Oktober zur Fotopia, habt ihr da Bock drauf auf solche Events und ja, seid ihr an einem Hörertreffen interessiert? Wenn wir das mal rechtzeitig im Voraus wissen, können wir da vielleicht was unternehmen.
Jo. Soll ich dafür vielleicht ein eigenes Forum einrichten?
Oh, das wäre vielleicht jetzt
oder ich mach mal einen Thread auf.
Schöne Idee, Andreas. Ich mag, wie du denkst.
Ja.
Also, hey, wenn du vielleicht auf die Folge, in der du hier zu Gast warst, irgendwo in deinen vielen Foren hinweisen würdest, das könnte uns auch helfen. Das wäre auch ganz schön.
Sehr gern, versprochen.
Super, vielen, vielen Dank.
Wundervoll.
Schön, ja, dass du da warst und so auskunftsfreudig und ja, du hast kein Blatt vor den Mund genommen, habe ich den Eindruck gehabt. Das war sehr erfrischend, sehr schön. Man konnte viele Einblicke gewinnen. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Jo, bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Macht's alle gut da draußen. Ciao.